redet, ist nicht tot.
Vor 5 Monaten war es kalt, die Inzidenzen waren hoch. Und jetzt ist sie hier, eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil-urbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Früher habe ich mehr geschrien, ne?
Aber die Zeiten. Hast viel mehr geschrien, ja? Du warst richtig marktschreierisch.
Genau, aber die Zeiten ändern sich halt. Es ist viel passiert in den letzten 5 Monaten, also mir nicht, aber eigentlich ist mein Leben die ganze Zeit einfach nur so weitergeplätschert.
Freu dich.
Ja, ne?
Andere Menschen haben ihre Existenz eingebüßt.
Ja, ja.
Also du bist eigentlich noch gut dabei.
Obwohl die ihre Existenzen ja schon vorher eingebüßt haben, oder? Also ich meine,
wie meinst du das?
Naja, also die Pandemie, als die losging 2020, also
du meinst
denken,
so nach dem Motto, wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr. Ja.
Genau, sowas. Also ich würde denken, also wäre mein Geschäft von der Pandemie so stark betroffen gewesen, ich hätte 2021 das Geschäft nicht mehr gehabt, sondern mir irgendwas gesucht, was krisensicherer ist.
Ja, genau.
Wobei ich auch von Anfang an davon ausgegangen bin, dass das Ding mindestens bis 2023 bei uns bleibt. Und anscheinend habe ich da ja sogar recht gehabt mit meinem Pessimismus.
Ja, wir haben ja schon festgestellt vor 2 Jahren, dass unsere Jobs die Kakerlaken unter den Jobs sind. Ja.
Was hat dein Leben denn gemacht im letzten halben Jahr? Es war wirklich Februar, als wir das letzte Mal miteinander.
Es ist unglaublich. Ich möchte das nochmal bitte sagen dürfen, ja, wie unfassbar ich es finde, dass wir 5 Monate lang keine Vrindheit aufgenommen haben. Und das Krasse ist.
Aber wir haben es versucht. Ich erinnere mich, wir haben es zwischendurch.
Ja, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Dann hatten wir Corona-Fälle in der Arbeit. Dann musste ich ganz viel arbeiten, musste es absagen und so weiter. Ich find's nur krass, weil ich kann mich erinnern, wenn wir früher.
Ja.
Leute ein bisschen länger warten ließen, dann kamen irgendwann Mails und Nachrichten so, man kann bitte eine Vrindheit und so, also einfach so ein Gequengel, ja, das mich dann in so Stressstimmung versetzt hat, dass ich gesagt habe, hey Holger, was machen wir denn mal wieder und richtig drauf bestanden habe und so. Und diese Sachen, diese Quengeleien, die blieben die letzten Monate komplett aus.
Das stimmt.
Und
wir sind unbeliebt geworden.
Absolut. Irrelevant. Schlimmer.
Irrelevant. Schlimmer. Genau.
Unbeliebt ist ja scheißegal. Wenn du unbeliebt bist, hast du halt eine andere Aufmerksamkeitswelle. Wir sind irrelevant geworden. Und das ist so, was man immer über die Kultur sagt. Wenn die Menschen nicht regelmäßig mit Kulturhäppchen gefüttert werden, dann verlieren sie den Appetit und dann merken sie noch nicht mal, dass sie uns vermisst haben.
Das ist doch furchtbar.
Ja, das ist schrecklich. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was diese Sendung anrichtet, ob sie unser Stoß in die Hölle sein wird. Also, weil, wenn nach dieser Sendung, weißt du, stell mal vor, es lädt niemand runter, die genau. Folge. Weißt, nee, alle deabonniert den Podcast, aber da kommt gar nichts mehr.
Oder alle laden es runter und denken sich dann, so war das. Nee, boah.
Ach nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Das ist ja aus einem anderen Jahrhundert.
Ja, das habe ich hinter mir, so I'm genau. So over this.
Was sind das für ein Konzept? Das ist total scheiße hier alles. Irrelevant.
Ja, ich kann nicht glauben, dass ich das mal gehört habe. Ja, so wird das. Und ich kann mich jetzt auch.
Das ist so, sag mal, war Harald Schmidt nicht mal witzig?
Das ist so, wenn du alte Serien schaust, zum Beispiel du dir Alf anschaust oder noch besser Knight Rider.
Oh ja, nee.
Du packst es einfach nicht, wie geil du das als Kind mal gefunden hast.
Obwohl ja, ich habe ja nie in meinem Leben Marke mittendrin gesehen, damals im Fernsehen. Und das haben wir jetzt angefangen zu gucken und ich musste wirklich in jeder Folge mehrfach laut lachen. Das heißt, diese alte Serie funktioniert noch, ist von 2000.
Ja, manche altern besser als andere.
Ja. Aber vielleicht sind wir ja auch Vrindheit mittendrin.
Vrindheit mittendrin, genau. Also ich muss,
mit einem
ich
Asthmatiker
muss ganz ehrlich,
und einer Hochbegabten.
Auf der Höhe der Zeit. Das ist Peak Vrindheit.
Vrindheit in the middle.
Animalisch-kubistisch.
Jetzt muss ich nur noch so reden wie der Asthmatiker bei Markham in the Middle im
Rollstuhl.
Niemand weiß, wovon du redest. Wahrscheinlich kennen die Serie nur wenige.
Echt? Also, okay.
Aus meiner Wahrnehmung kennen die Serie tatsächlich nicht so viele.
Okay, ich dachte, ich wäre der Einzige, der das nicht kennt. Okay.
Nee.
Na dann.
Also, ich wollte eigentlich erzählen, was bei mir so war, nachdem bei dir ja gar nichts war. Bei mir war in der Tat sehr viel, aber das bezieht sich schon auf das ganze Jahr 2021. Da hatte ich eine Hüft-OP. Und war so ein paar Wochen lang immobil. Immobilien. Hi.
da raten sie einem ja auch zu Immobilien.
Ja.
Gerade in diesen inflationären Zeiten.
Genau.
Inflationsraten.
Bei diesen Inflationsraten, genau. Und ich lag halt so im Bett rum und zum Glück hatte ich was zu tun, weil ich habe eigentlich das ganze Jahr über einen Roman übersetzt. Und ich glaube, dass ich das sogar schon in der Vrindheit mal erzählt habe, aber den Titel noch nicht genannt habe, weil der vorher noch nicht feststand, als ich das gepitcht habe.
Wie hieß er denn im Original? Gepitcht? Hast du dem Verlag die Übersetzung angeboten?
Nee, das ist eine ganz witzige Geschichte, wie es dazu zustande kam. Ich sag vielleicht erstmal, wie das Buch heißt. Und also der Originaltitel lautet Zimowla. Das ist ein Begriff aus der Imkersprache, den es leider nicht im Deutschen gibt und auch nicht im Englischen. Man könnte es übersetzen mit Winterschlaf der Bienen, aber das ist nicht korrekt übersetzt, weil es geht nicht um den Winterschlaf, sondern in der alten Imkersprache ist das halt ein Begriff für die Phase zwischen die Bienen kehren in den Stock zurück und dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal ausfliegen im Frühling.
Aha.
Diese Zeit, in der sie quasi eingeschlossen sind im Bienenstock und eigentlich nicht so viel passiert.
Winterruhe.
Ja, Winterruhe. Ja, das könnte man sagen, ganz genau.
Auch ein schöner Buchtitel. Also
toll, richtig poetisch und das ist ja auch ein echter Wortfund, weil das Wort, das ist ja nicht Teil der Alltagssprache, sondern das ist richtig was die Autorin da gefunden hat. Und es hört sich auch richtig schön an, es erinnert ein bisschen an Winter, weckt bestimmte fantasievolle Assoziationen. Und das Buch hat 2019 den wichtigsten polnischen Kulturpreis bekommen, das ist der Paszport Polityki. Das wird vergeben an Menschen, die Bücher schreiben, die Filme machen, die auf irgendwelchen Bühnen stehen. Also einfach Personen des öffentlichen Lebens, die was mit Kultur zu tun haben. Und diesen Preis hat das Buch gewonnen und ich habe es übersetzt und jetzt wollte ich erzählen, wie ich dazu gekommen bin, weil das ist wieder mal sowas Typisches, das ist die Geschichte meines Lebens, dass ich zu vielen Dingen komme wie die Jungfrau zum Kinde, dass mir also irgendjemand sagt, hey, magst du das nicht machen? Und ich sag dann, ja, okay, Gottes Sohn gebären, kein Problem.
Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin, genau.
Hauptsache, ich muss nicht mit dem Schreiner schlafen.
Mit diesem Jupp, dem Elenden. Also, eine Übersetzerin, also eine deutsch-polnische Übersetzerin, mit der ich befreundet bin, hat mir eines Tages geschrieben. Und die meinte, hey, ich suche gerade nach polnischen Texten, die man ins Deutsche übersetzen kann. Und ich habe gerade ein Buch gelesen und ich habe an dich gedacht. Weil das Buch ist sowas von schräg und bekloppt, dass ich mir keinen anderen Menschen als dich vorstellen kann, der das übersetzen könnte. Und dann habe ich mal reingelesen und habe eigentlich alle Elemente gefunden, die mich persönlich anziehen an einem Stoff. Erstmal so eine total düstere Atmosphäre, Mystery, sowas wie Twin Peaks, sowas ganz Dunkles, Bedrohliches und Beunruhigendes. Zweitens unglaublich schräge Personen und Figuren, also einer ist so eine Art Big Lebowski, dann gibt es einen Apokalyptiker, der wie besessen Zeichen des nahenden Endes sammelt. Es gibt ein Mädchen aus der Schule, die geheimnisvollerweise immer weiße Handschuhe trägt und dann eines Tages beginnt, nackt durch die Straßen zu laufen, nachts auf Dächer zu steigen und in einer unverständlichen Sprache zu singen. Das waren solche Sachen, die mich einfach spontan... ja, das ist erst der Anfang. Das sind ja erst die ersten 20 Seiten, wo diese Dinge passieren. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und die zweite Sache, die mich angesprochen hat, war eine unglaublich schöne, literarische, fantasievolle Sprache kombiniert mit einem Humor, der normalerweise der meine ist. Also teilweise habe ich mich echt erschrocken, wie viel da von meinen eigenen Ideen drin steckt.
Ja.
Also wenn man mir gesagt hätte, hier, das ist ein Buch, das hast du in deinem schizophrenen Zustand geschrieben, mit deiner Nachtpersönlichkeit, von der du im Wachzustand nichts weißt, hätte ich gesagt, okay, kann schon sein.
Krass.
Und das war...
Hast du denn die Autorin mal kennengelernt auch?
Ja, na klar.
Okay.
Ja, wir waren auf Lesetour jetzt während der Leipziger Buchmesse. Wir haben auch in Berlin gelesen und das war ja... Naja, ich sag da jetzt nichts zu. Ich habe den Verdacht.
Das Berliner Publikum? Willst du was über das
Berlin? Nee. Das hat nichts mit Berlin zu tun. Das hat mit der politischen Infiltration der polnischen Institute zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass auf dieser Lesung zwei Vrindt-Hörer dabei waren. Eine Hörerin, ein Hörer. Ja. Das ist einfach nur ein Gefühl. Wenn das zutrifft, die mögen sich bitte bei mir melden. Ich möchte mich entschuldigen.
Um Gottes Willen.
Aber sonst war es eine super Tour. Naja, und
entschuldigen, wofür? Das geht mich einen Scheißdreck an, okay.
Nein, es hat...
Es gab einen Zwischenfall.
Es war einfach nicht das, was man sich vorstellt. Stell dir einfach vor... Sag mal eine Figur, die so konservativ ist, dass du dir nichts Konservativeres vorstellen kannst.
Philipp Amthor.
Okay, stell dir vor, Philipp Amthor macht so einen kleinen Privatempfang für seine besten Freunde, auch von der Partei und so.
Ja.
Und weil er völlig ahnungslos ist, wen er da einlädt, lädt er Helge Schneider ein.
Okay.
Okay. Ja. Und das war so das Szenario.
Das heißt, die Veranstaltung insgesamt war was, wo du sagen würdest, wofür du um Entschuldigung bitten würdest und nicht um dein Verhalten da.
Ja. Okay. Nein, ich habe das Beste aus der Situation gemacht. Ich dachte, du hättest irgendwie
Schlägerei angefangen oder so.
Nein, es war einfach eine so große Diskrepanz zwischen Publikum und auftretender Einheit habe ich einfach noch nie erlebt.
Ja, so, wo waren wir?
Wo waren wir, genau.
Ich weiß auch nicht mehr.
Also, ich habe jetzt erstmal erzählt, was mich an diesem Buch so unglaublich fasziniert hat und warum ich mich bereit erklärt habe, das zu übersetzen. Und beauftragt bin ich vom Katapult Verlag und Katapult kennt man.
Ja, deren Zeitschrift habe ich sogar im Abo.
Ja, wer nicht?
Stimmt.
Also jetzt ohne Scheiß, ja. Es ist wirklich ein absolutes Phänomen. Ich frage manchmal Leute, ob sie Katapult kennen, von denen ich gar nicht glaube, dass sie viel im Netz unterwegs sind oder netzaffin sind oder irgendwas mit einer Subkultur zu tun haben. Also weiß einfach irgendwelche Leute und die kennen das alle.
Ja.
Sogar ja, erwachsene machen, Menschen.
Also die machen das ja auch wirklich gut. Also die Art und Weise, wie sie Sozialdaten aufarbeiten, nämlich immer in Karten gießen oder sozioökonomische Daten in Karten gießen, sodass man sie auf einen Blick versteht, das ist ja auch grandios. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ich hab das meinem 83-jährigen Vater habe ich das hingelegt zuletzt, weil war gerade auf dem Weg zu denen, als die Post kam. Hab ich's mitgenommen, hab das hingelegt und mein Vater hat das gelesen und meinte, ja, aber das ist irgendwie, kommt mir das komisch vor. Ich habe gesagt, wieso kommt dir das komisch vor? Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so komisch. Ich kann es daran liegen, dass du auf Anhieb verstehst, worum es geht. Ja, eigentlich kann das nicht sein. So, weil der ist es halt gewohnt, dass er irgendwie eine Zeitung oder eine Zeitschrift aufschlägt und sich erstmal anstrengen muss, um zu verstehen, was sie von ihm wollen. Und Katapult umgeht das einfach. Das ist schon super.
Genau. Ja, das super ist wunderbar gemacht. Niedrigschwellig, ohne dass es jetzt irgendwie so ein Down-Dumping.
Ja, genau. Es ist nicht dümmlich dabei, genau.
Nee, und es hat kostet auch immer nix. So ein.
Ja, 20 Euro im Jahr.
Das ist wirklich nichts, genau. Und was viele nicht wissen und was auch viele sehr überrascht ist, dass Katapult auch einen Verlag hat. Also zu diesem großen System Katapult gehört auch seit gar nicht so langer Zeit der Katapult Verlag. Und der bringt einerseits die Katapult Atlanten, sage ich jetzt mal, heraus, also die gesammelten Karten mit allen möglichen thematischen Schwerpunkten, aber neuerdings auch Belletristik. Und da der Verleger ein großes Herz hat für polnische Literatur bzw. Literatur aus Polen, hat er nach Stoffen gesucht, die auch in Anführungsstrichen katapultig sind, das heißt schräg, ja, so ein bisschen verrückt, originell, unbedingt originell. Und dann hat er dieses Buch gefunden und mich als Übersetzerin. Und so kam es dazu. Und dieses Buch ist jetzt erschienen. Im März ist das schon erschienen. Und ich erzähle jetzt deswegen so viel davon, weil es leider in der ungünstigsten Zeit erschienen ist, in der ein Buch überhaupt erscheinen kann. Und zwar ganz zu Beginn des Ukraine-Krieges.
Na toll.
Als wirklich niemand sich für Unterhaltung interessiert hat.
Nicht mal das Feuilleton.
Nicht mal das Feuilleton, wo wirklich alle Augen auf die Ukraine gerichtet waren. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade für das Buch, das im Original 600 Seiten hat, im Deutschen 480, da ich eigentlich überhaupt keine Gelegenheit hatte, das zu promoten oder anderen davon zu erzählen. Und ich bin der Meinung, dass es das Buch auf jeden Fall verdient hat, allein schon wegen dem Titel. Es ist hierzulande erschienen unter dem Titel Tal der Wunder, Untertitel Der Esoteriker, die Genossin und der Arsch im Heiligenschein.
Die Seitenzahl, ist die polnische Sprache eine wortreichere Sprache oder haben Sie einfach nur größere Buchstaben gedruckt im Polnischen?
Die polnische Sprache ist eine geschwätzige Sprache, also benutzen, das ist mir einfach aufgefallen, dass viele polnische Autorinnen und Autoren sehr, sehr ausschweifend schreiben und es im Deutschen gar nicht so vieler Worte bedarf.
Okay.
Und da kann man mal hier und da was fallen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass polnische Wörter kürzer sind, also dass der deutsche Text eigentlich mehr Zeichen hervorbringt als der polnische.
Das heißt, die Polen kriegen 16 Punkt und wir 12 Punkt Schrift.
Ja, also ich kann dir das jetzt nicht genau sagen. Also es ist definitiv liegt auch viel am Satz. Also der Satz ist viel kompakter in der deutschen Version als in der polnischen. Und ich glaube, das wäre ein heftiger Ziegelstein geworden, wenn man das jetzt so übertragen hätte, wie es im Original war.
Warum steht unter Tal der Wunder dieser Untertitel, der Esoteriker, die Genossin und der Arsch im Heiligenschein? Ist das Marketing?
Das ist Marketing, aber notwendiges Marketing.
Okay.
Es ist aber gut, dass du das fragst, weil das ist natürlich ein Titel, der sehr Aufmerksamkeit heischend ist, daherkommt. Ja? Also Arsch im Heiligenschein, da willst du ja sofort wissen.
Ja, oder du denkst halt, ach komm, nicht schon wieder sowas. Ne? Kann dir
genau
auch passieren.
Ja, ganz genau. Oder du denkst, oh Gott, was ein Unsinn. Das ist für einen normalen Menschen wie mich nichts.
Ja.
Und hat sich aber als sehr, sehr gute Entscheidung herausgestellt, aus zwei Gründen. Erstens, Menschen, die schräge Sachen gerne lesen, die lieben dieses Buch. Menschen, die schräge Sachen nicht gerne lesen, hassen dieses Buch, lesen ein paar Seiten und legen es dann weg. Deswegen spricht es eigentlich genau die richtigen Leute an. Aber unsere Motivation, den Titel uns auszudenken, war auch die, dass dieses Buch ein sogenannter Bastard ist. Man kann es keinem Genre zuordnen. Es ist gleichzeitig Coming-of-Age-Roman, Mystery-Novel, eine Crime-Geschichte.
Alter,
es ist
Vater.
Ein Ritt mit den apokalyptischen Reitern durch die polnische Geschichte und auch die Transformationsgeschichte, die Geschichte nach dem Kalten Krieg. Es ist ein humoristisches Buch, ein philosophisches Buch, besonders ist es existenzialistisch und es ist einfach so viel drin, dass wir versucht haben, so viel wie möglich von den Inhalten und von dem, was es ausmacht, im Titel unterzubringen. Und wir haben das Tal der Wunder, das ist einmal das bezieht sich auf die Kleinstadt, von der das Buch handelt.
Aha.
Die Kleinstadt liegt im sogenannten Martal, was auch eine Fantasiebezeichnung ist. Und es ist eine typische polnische Kleinstadt, die eigentlich ihre Existenz daraus schöpft, dass Menschen sich Dinge erzählen.
Aha.
Und diese Dinge stimmen nicht. Das sind einfach konstruierte Sachen vom Hörensagen, so wie Dinge interpretiert werden, irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Legenden, die weitergesponnen werden. Also es ist so klassisches irrationales Denken in Reinform. Und durch diese Erzählungen konstituiert sich quasi diese Stadt. Und das ist das Tal der Wunder. Das nimmt darauf Bezug, dass dort auch immer wieder Wundersichtungen passieren und wunderbare Dinge angeblich, ja, scheinbar, geschehen. Dann haben wir den Esoteriker, das ist eine ganz zentrale Figur und ich glaube, das ist richtig, was für unsere Hörerschaft. Das ist der Vater der namenlosen Erzählerin und der Typ steht eigentlich für die absolute Überforderung einer traditionell geprägten Gesellschaft, mit dem plötzlichen Sinnangebot umzugehen, das nach der Transformation auf den Plan getreten ist. Also da waren Leute, die wussten immer ganz klar, was zu tun ist. Die kannten den Feind, das war der Russe.
Ja.
Die hatten ihr Sinnsystem, das war der Katholizismus. Und auf einmal wird alles in Frage gestellt und es kommen so neue Phänomene, so New Age Literatur aus Amerika, irgendwelche ESO-Magazine, Exorzismusangebote von den Kirchen, weißt du? Lauter solche Sachen und dieser Vater verkörpert das und gleichzeitig ist der Vater so eine Figur, an der man gut zeigen kann, warum Menschen überhaupt sich der Esoterik zuwenden. Mhm. Denn es stellt sich sehr bald heraus, dass der Typ eine unfassbar große Angst vor dem Tod hat.
Der Imker jetzt?
Nicht der Imker, okay. Der Esoteriker.
Der Esoteriker, wie heißt der? Ich gucke gerade in der Leseprobe so ein bisschen, während du erzählst. Mischa, nee.
Nee, der wird einfach als mein Vater.
Ach, mein Vater, okay, verstehe.
Mein Vater, genau. Weißt du was? Ich habe hier eine ganz kleine Leseprobe vorbereitet. Die lese ich jetzt mal gerade vor. Weil da kann man wirklich schon den Stil
Ich finde hier, von seinem Grundstück wehten die säuerlichen Ausdünstungen eines ungewaschenen Körpers und Moder mit einem Hauch feuchter Erde herüber.
Das ist der Imker. Da hast du jetzt den Imker.
Als er Frau Wosch einmal Honig für ihren Laden vorbeibrachte, hatte die Verkäuferin diskret versucht, ihm ein Deo anzudrehen, was er unhöflich abgelehnt hatte mit der Begründung, dass solche Gerüche bloß seine Bienen irritieren würden. Und vermutlich war das des ganzen Rätsels Lösung.
Ja.
Ja, schön.
Ja, das ist halt der Imker. Schön. Und jetzt kommt der Vater. Ja. Nur so eine kleine Kostprobe. Mein Vater schmiss alles hin, um Hellseher zu werden. Zu Hause hatte er uns glühend vor Begeisterung verkündet, dass er sich nicht länger mit Nonsens, sondern ausschließlich mit dem beschäftigen würde, was wirklich wichtig war, mit dem Vorhersagen der Zukunft. Von seinem letzten Buchhaltergehalt motzte er seine Garderobe in einem India-Shop auf. Er schleppte Taschen voller Klamotten nach Hause, an denen der Geruch von Räucherwerk hing. Von da an lief er nur noch in gestreiften Schnürhemden und weichen, bunt gemusterten Hosen herum. Dazu trug er seine Halbschuhe aus braunem Leder und graue Strümpfe, was ihn noch schräger aussehen ließ. Um seinen Hals wanden sich schmale Holzperlenketten. Er hatte sich klimpernde Armreife über die Handgelenke gestreift, die er nicht mal zum Baden abnahm. Bei jedem Schritt klingelte er wie ein Kater mit Glöckchen, so dass man ihn schon von weitem hören konnte. Schon bald wurde unser Haus von einer Flut skurriler Objekte überschwemmt. Es gab Tarotkartendecks, Sternkarten, Pendel, Talismane, Zauberstäbe und Kristallkugeln. Vater stellte sie zunächst aus alten Kugellampen her, erst später wechselte er zu Schneekugeln, die uns aus den USA geschickt wurden. Er prophezeite die Zukunft also über Kunstschnee, der allerlei Figürchen umwirbelte, Tiere in Weihnachtsmannmützen, Waschbären, Katzen und Hunde und das alles zur quäkenden Melodie von Merry Christmas. Also man sieht, dass der Vater eine durch und durch lächerliche Gestalt ist.
Aha.
Er ist auch ein Aluhutträger. In einer Szene wird beschrieben, wie er mit Aluhut in Krakau herumläuft und dort alle Leute irritiert. Und also so viel zum Vater. Dann gibt es die Genossin aus dem Titel. Die Genossin ist die Großmutter der Erzählerin und sie ist eine knallharte Kommunistin. Selbst nach dem Fall des Kommunismus ist sie immer noch sehr überzeugt davon, dass der Kommunismus nicht nur Schlechtes
so gebracht hat. So wie Egon Krenz.
Ja. Ja, genau. Aber das ist cool. Also das war wiederum etwas, das ist dann rausgekommen bei unseren gemeinsamen Auftritten, also ich mit der Autorin. Sie hat halt erzählt, warum sie diese Figur konstruiert hat. Das ist eine absolut krasse Oma, die ist ungefähr so wie die Oma aus Sitzen für Pol im Auto. Und meine Oma, muss man wissen, ist so eine, die mit 90 noch in High Heels rumlief. Ja? Ja. Also wirklich eine knallharte Person. Und sie hat gesagt, sie hat sich diese Oma ausgedacht, um dieses Narrativ, das in Polen vorherrschend ist, so ein Schwarz-Weiß-Narrativ vom Kommunismus, dem was entgegenzustellen. Weil es heißt immer, ja, die bösen Kommunisten und dann die guten Katholiken auf der anderen Seite und das war die ganze Geschichte. Aber in Wirklichkeit hat der Kommunismus dazu geführt, dass in der Gesellschaft ein enormer Fortschritt vonstatten ging. Also zum Beispiel Bildung für Frauen.
Ja.
Ja? Das hätte es ohne den Kommunismus einfach nicht gegeben.
Ja.
Und sie wollte einfach diese Geschichte ergänzend zeigen, dass man auch ganz anders auf die Seite blicken kann, jenseits des politischen Narrativs.
Aha.
Ja, ist also auch eine sehr wichtige Figur. Und zuletzt haben wir noch den Arsch im Heiligenschein. Ja, was mag das wohl sein? Es ist eine weitere Wundererscheinung über dem Martal. Und zwar handelt es sich, sagt ihr das Wort Lenticularis etwas?
Das ist, wenn die Sonne so Nebensonnen hat, die aussehen, als würden, ne? Oder? Nee.
Die Wetterfrösche drehen sich jetzt im Teich um.
Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit, ja. Nee,
das ist
eine Wolkenformation.
Ja, jeder kennt es. Jeder, der mal ein Buch über UFOs hatte.
Ja.
So ein Billo-Buch über UFOs kennt das. Das ist ein Wolkenphänomen, das oft von Wundergläubigen für ein UFO gehalten wird, weil es einfach diese charakteristische
Linsenform hat,
genau. Und nun hat die Autorin sich aber gedacht, sie kombiniert diese Wolkenerscheinung mit einer weiteren Wolkenerscheinung, wo ich jetzt das Fachwort nicht weiß. Es sind aber so Arschwolken. Die sehen einfach aus wie so ein Arsch, der sich zum Himmel emporstreckt.
Mhm.
Und über dem Tal erscheint eines Tages irgendwann im Jahr 93 ein Arsch, der umrundet ist von so einer Art Heiligenschein.
Mhm.
Und das setzt eigentlich die ganzen Ereignisse in Gang, weil die Menschen dann versuchen, das zu interpretieren. Was ist das? Ist das unsere Heilige, unsere Stadtheilige, die Maria, die uns jetzt den Arsch entgegenstreckt, um uns zu zeigen, wie wenig sie von uns hält? Ja. Und lauter solche Interpretationen kommen in Umlauf. Und während des ganzen Buches erleben wir, wie immer neue Wundererscheinungen passieren. Und das Besondere ist jetzt, du hast zwar das Gefühl, ein Buch im Stil vom magischen Realismus zu lesen, wo einfach Außergewöhnliches passiert, aber das wird immer so sofort aufgeklärt. Und so knallhart wissenschaftlich aufgeklärt.
Okay.
Und man erwischt sich halt selber dabei, dass man ständig solche Momente hat, dass man denkt, oh, schade, was? Habe ich jetzt so gefreut, dass da jetzt wirklich ein Mysterium, dass da wirklich was passiert, dass wirklich jetzt der Satan in der Stadt war. Und dann kommt heraus, dass es nur die Interpretation der Leute war anhand von irgendwelchen Wahrnehmungsstörungen. Und denkst du nur, oh nee, oder? Und das ist eigentlich ganz interessant, das alles seine eigenen Reaktionen auch zu beobachten.
Ist das was man beruflich machen kann? Also kannst du davon leben, ein solches Buch zu übersetzen? Oder ist das am Ende so viel Arbeit, dass es ein Hobby ist?
Ja, ich bin froh, dass du fragst. Kommen wir jetzt nämlich zum Übersetzungsteil vom Inhaltlichen weg. Das ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit, als man vorher denkt. Weil literarisches Übersetzen nochmal ganz anders ist als so technisches Übersetzen.
Aha.
Ich übersetze zum Beispiel schon seit 3 Jahren Texte für Audiotheker. Das sind diese Abstracts von Sachbüchern.
Ja.
Und die sind super. Da ist die Sprache einfach so klar und ich weiß genau, wie ich es ausdrücke. Also klar, ich muss das noch übersetzen, in die deutsche Art etwas zu sagen, aber es ist eine Sprache, die keine Ambivalenzen hat, keinen Überschuss an Bedeutung. Es ist einfach die Sprache von Sachbüchern. Und ein Roman ist wirklich krass, weil da musst du nicht nur die Sprache übersetzen, sondern auch die Kultur übersetzen.
Ja.
Und es kommt vor, dass man da wirklich extrem kreative Aufgaben bekommt, wie weiß nicht, irgendwelche gereimten Sachen zu übersetzen, so dass ich dann im Deutschen reimen und die Bilder eine Entsprechung für ein Bild gefunden wird.
Mhm.
Und das ist einfach das erfordert ein sehr viel mehr an Aufmerksamkeit und zeitlichem Aufwand. Und deswegen lohnt es sich finanziell, nüchtern betrachtet, nicht.
Ja.
Aber ich sag mal, es gehört zu den Jobs, wo der Spaß Teil der Bezahlung ist oder Teil des Lohns.
Mhm.
Es macht so unglaublich viel Spaß. Muss man wahrscheinlich der Typ für sein. Also wenn man gerne Rätsel löst und das auch auf kreative Weise tut,
ja,
dann ist das einfach nur eine Freude.
Also wenn das Zeiträtsel dein Freund ist.
Ja.
Das ist Zeitkreuzworträtsel, war das immer, ja.
Ja, genau das, so ist es.
Jetzt ist, also hört sich gut an, ich kenne dich, ich würde das gerne lesen, ich habe hoffentlich im Juli 2 Wochen Urlaub. Das gibt es nicht als E-Book, die verlegen das nicht als E-Book, sind die bescheuert?
Das gibt es leider nicht als E-Book und ich bedauere das sehr.
Also, meinst du, das lohnt sich, wenn man den schreibt? Oder soll ich es kaufen und scannen und selbst als E-Book veröffentlichen, damit die was merken?
Das würde ich nicht machen, das ist nämlich nicht nett.
Und eventuell auch illegal.
Ja, aber schreiben, warum nicht?
Ja, schreiben Sie Ihrem Verlag.
Ja, ansonsten, es ist als gedrucktes Buch durchaus verfügbar im Einzelhandel, im Buchladen eures Vertrauens.
Hast du es dann auch bei dir den Leuten verkauft? Also hast du,
ja.
Kann man das bringen? Das ist dann so, ja, hier, gucken Sie mal, hier gibt's ein neues Buch, das ist ganz interessant. So, hier, wollen Sie das nicht haben? Ich weiß nicht, wie man Leuten Bücher verkauft, aber.
Also das Buch verkauft sich eigentlich von selbst. Wie ich schon sagte, anhand des Titels, die Richtigen finden es schon. Also die lesen das mit dem Arsch im Heiligenschein und dann wissen sie sofort, dass es nicht um Esoterik geht.
Ja.
Weil der Esoteriker irritiert erstmal und dann kommt der Arsch und dann wissen sie, ah, okay, das ist also ein Buch, das kritisch mit diesen Phänomenen umgeht. Und dann kaufen sie sich das. Und die Leute, die mich kennen, denen erzähle ich natürlich auch, dass ich es übersetzt habe, wobei die meisten etwas befremdet sind und dann Abstand davon nehmen.
Also, es ist einfach, die Buchhändlerin hat das übersetzt. Na, das kann ja nicht sein. Oder wie?
Nein, nicht so. Die kennen ja auch schon meine eigenen Bücher, also die, denen ich das dann erzähle.
Aha.
Es ist nur, dass die sich denken, das ist schräg und ich mag kein Schräg.
Okay.
Das ist wirklich die überwiegende Mehrheit der Leute ist nicht offen für Originelles. Die wollen, die wollen einfach das, was sie erwarten. Also von eine schöne Geschichte, die nicht irritiert, die nichts in Frage stellt und wo am Ende 2 Leute zusammenkommen und glücklich miteinander sind.
Ja. Ja, darum sieht Fernsehen so aus, wie es aussieht. Ja, ja, ja.
Ja, genau.
Jetzt überlege ich, ob ich mir das kaufe oder nicht, weil ich eigentlich, ich kann das nicht unterstützen, dass die mir das als Hardcover, also als ausgedruckt aufzwingen wollen.
Kann es absolut verstehen, das stört mich auch, aber ich denke, das ist eine Verlagsentscheidung, ja, auf die man höchstens mit Feedback einwirken kann.
Ja.
Und hier aus einer Rezension lese ich noch einen Blurb vor.
Blurb.
Überbordend witzig, liebevoll zu ihren Protagonisten und spannend bis zur letzten Zeile. Ein Meisterwerk.
Hat wer gesagt? So. Helmut Schmidt.
Kreuzer.
Ah, Kreuzer Leipzig, ja.
Ja, genau. Ja, also wer sich jetzt davon stärker angesprochen fühlt, als er abgeturnt ist von der Tatsache, dass es das nicht als E-Book gibt, ja, den lade ich dazu ein, sich das Buch zu kaufen, am besten über die Seite von Katapult direkt.
Mhm. Verdienst du daran eigentlich auch was? Nee, ne? Weil du nicht die Autorin bist. Oder ist das dann genauso, wie als hättest du es selber geschrieben, dass du auch,
ja,
pro verkauftes,
ja,
Buch 13 Cent.
Ja, ich kriege ein bisschen pro verkauftes Buch und Tantiemen. Also, weißt du, was ich meine? Die Bibliothekstantiemen. VG-Wort.
VG-Wort, ja. Mhm.
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich Urheberin von diesem Text und das war mir vorher nicht so bewusst.
Ja.
Aber das ist mein Text. Also ich bin zwar nicht die Gebärende, aber die Hebamme.
Ja.
Und
kriegt denn dann die Autorin auch was davon ab? Oder ist sie damit dann aus der Urheberschaft raus?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat mich nicht interessiert. Ich gucke ja selbst.
Also sowas finde ich dann ja wieder spannend. Aber gut.
Mhm.
Ja. Ja, jetzt hätten wir noch eine halbe Stunde weiter über das Buch reden können, dann hätten wir die Sendung beendet. Hier nicht.
Ja, also ich bin jedenfalls froh, dass wir darüber gesprochen haben. Das war mir einfach sehr, sehr wichtig, ja, weil
es halt komplett untergegangen ist.
Weil ich einfach so tragisch finde, 600 Seiten zu übersetzen und dann weiß niemand, dass es dieses Buch gibt. Es ist einfach traurig und es tut mir eigentlich, für mich ist es ja okay, ich habe es übersetzt, ich hatte meinen Spaß, die Sache ist für mich abgeschlossen, ja. Aber für die Autorin, stell mal vor, du bist die Autorin und du bist natürlich gespannt, wie das Buch dann in Deutschland ankommt und es kommt absolut nichts, totale Stille, also das gefällt mir einfach nicht.
Ja. Und das vor allen Dingen bei diesem Buchmarkt, der ja sowieso irgendwie so Umlaufzeiten von, wie lange ist denn ein Buch überhaupt, also wie lange hat ein Buch überhaupt eine Chance, ordentlich wahrgenommen zu werden, 2 Monate, 3 Monate?
Eigentlich ein halbes Jahr. Halbes und man Jahr. Muss auch jedem Buch ein halbes Jahr geben, um ein bisschen bekannt zu werden. Das ist nie so, dass etwas erscheint und innerhalb der nächsten 2 Wochen weiß man schon, ob es ein Bestseller ist oder nicht, sondern
naja,
die Bücher haben so eine Anlaufzeit.
Da aber wenigstens irgendwie, dass vielleicht auch mal nicht nur Kreuzer Leipzig drüber schreibt, sondern die Süddeutsche oder sowas. Also dass es überhaupt mal Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, das ist eben die Sache. Wenn es ist, wie gesagt, also Rezensionsexemplare wurden ja verschickt.
Ja.
Nur die Zeit hätte nicht schlechter sein können.
Ja. Oder es hatte ihnen nicht gefallen, kann auch sein.
Oh, das kann natürlich auch sein. Obwohl, hey, könntest du einem Verriss widerstehen? Der Chance zu einem Verriss, also wenn mir ein
Stimmt.
Buch so richtig
ja.
geil nicht gefällt.
Ja, aber da muss man auch vorsichtig sein, gerade in diesen Zeiten, wo die Polen ja so viel für die Ukraine tun und die Deutschen eher gar nichts, also oder fast gar nichts. Die Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten, wer weiß, was in diesen Redaktionen so los ist. Also,
Ja.
Aber ja, jetzt haben wir, also kauft dieses Buch. Verdammt nochmal. Ja, klingt gut, ne? Vielleicht kaufe ich es mir doch. Aber dann, bevor ich die Sendung veröffentliche, nicht das wie sowieso.
Aber leiste von der Kader.
Die Kader hat das? Ach so,
ja
dann
das.
Sag das doch.
Ja,
das, sorry, hast du ja
ist
gesagt.
Mir Kader ist eingefallen.
Nee, ach, das dann. Nee, weil das Schlimme ist ja dann, am Ende macht der Verlag eine kleine Auflage, druckt es nicht hinterher und dann kommt irgendwo eine positive Rezension oder wir reden in so einer Sendung drüber und 100 Leute denken sich, och, das kaufe ich mal und dann ist
ja,
es ausverkauft.
Ja, dann ist es weg, gell? Ja.
Wonach entscheiden die denn eigentlich, ob sie eine zweite Auflage machen oder ob nicht?
Naja, ob das Buch sich gut verkauft hat oder nicht. Also ich habe das jetzt, das Thema ist gerade aktuell bei mir, weil letzte Woche Mittwoch hatte mein Buch Sitzen wir Polen im Auto. 10-jähriges Jubiläum.
Boah, ist das so lange her? Boah, krass.
Ja, und das bedeutet,
krass.
Weil ich war nämlich in dieser Zeit in Berlin und ich glaube am 8. oder am 9.6.2012 haben wir uns zum ersten Mal getroffen.
Ja.
Das heißt, es ist auch unser
Bekanntschaftsjubiläum. Genau, im Lager vom groben Unfug hinten. Genau.
Mhm. Genau. Und das Buch, das gibt es in 4 Auflagen und in den 10 Jahren, normalerweise gehören die Rechte wieder mir nach 10 Jahren.
Ja.
Das ist so allgemein. Und ich habe aber das Angebot bekommen, das zu verlängern um 5 weitere Jahre. Und warum? Weil sich das Buch nämlich immer noch verkauft.
Ach schön.
Und es gibt ja noch Bücher, die, weiß ich, sind vielleicht 3 Jahre aktuell und dann Grabbeltisch und dann kommt nichts mehr. Wenn der Verlag merkt, okay, das ist ein Titel, den verkaufen wir einfach nicht mehr oder von dem verkaufen wir vielleicht 5 Stück im Jahr. Dann sagen sie, dass den Titel stampfen wir ein. Wenn wir aber 150 Stück verkaufen, das ist zwar auch jetzt nicht so viel, aber das reicht, um die Auflage weiterhin frisch zu halten.
Okay, verstehe.
So sieht es aus. Und jetzt sollten wir wirklich zu den Fragen übergehen. Sonst
Echt?
Zweifeln
sonst ist die Sendung
wir,
zu,
die, also
genau,
die wenigen
Dauerwerbesendung,
Leute, die
Dauerwerbesendung.
Weißt du, wir sind total irrelevant. Jetzt
genau.
reden wir auch noch über
irrelevante Bücher.
Ja. Furchtbar.
Über irrelevante Kultur.
Ja, aber jetzt
ja
werden die 5, die jetzt noch dabei sind, die
genau.
kriegen jetzt die Fragen, die sie erwarten.
Alle anderen kriegen eine Kapitelmarke, dass sie vorspringen können. aber es gibt erst die Kapitelmarke zur ersten Frage. Zum Anfang schreibe ich nicht, was passiert. Da müssen die dann durch. Also, ja. Die erste Frage dieser Sendung kommt von Swante und Swante schreibt kurz zum Hintergrund. Ich habe mit 23 meine Jugendliebe geheiratet, mit der ich seit 16 zusammen war. Davor hatte ich keine Freundin und während der Ehe war ich immer treu. Nach 13 Jahren ist die Ehe nun leider gescheitert. Mit meiner Ex-Frau bin ich aber noch gut befreundet. Im Lebenszentrum stehen nun meine beiden Kinder. Meine Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einer potenziell neuen Lebensgefährtin von zwei Kindern und einer im Hintergrund stehenden Ex-Frau als guter Freundin zu erzählen?
Also ich würde mal sagen, der Zug ist abgefahren, wenn der die schon neue Lebensgefährtin nennt und nicht erst die Frau, die ich date.
Potenziell oder? Neue Lebensgefährtin. Ich glaube, daten
oder
ist doch
das?
Potenziell neue Lebensgefährtin heißt wahrscheinlich die Frau, die ich date.
Ach so, okay. Weil wenn die jetzt, ja stimmt, hast recht.
Ja, aber trotzdem, also
wenn die schon länger seine Freundin wäre, also dann müsste der ja das schon längst erzählen. Also ich habe selber eine Freundin, die alleinerziehend ist und die hat ein Kind und die hat oft Tinder-Dates und erzählt denen aber erstmal nichts von der Tochter.
Ja.
Und dann gibt's immer ein großes Hallo. Und ob das oft positiv ist, weiß ich nicht. Also meistens endet es eben nicht gut. Deswegen würde ich so etwas gleich offenlegen. Und ich glaube, ab einem bestimmten Alter ist es total okay und normal und sogar gewünscht. Also ich sag mal, wenn man als 25-Jährige schon ein Kind hat, weiß ich nicht. Da musst du jemanden finden, der sich darauf einlässt. Aber Wenn du über 40 bist und sagst,
mal,
hey, ich habe zwei Kinder.
Mit 23 geheiratet, nach 13 Jahren Ehe gescheitert, dann ist er 36.
Ja, das ist
völlig akzeptabel, zwei Kinder zu haben mit 36.
Das würde ich auch sagen. Und ich würde so etwas absolut offenlegen.
Aber wann? Also ich date ja nicht. Ich habe auch nie gedatet. Also ich habe alle meine Frauen habe ich irgendwie anders kennengelernt, sodass ich aus irgendeinem Kontext heraus, meine Frau, also Kada, ich wusste halt, die hat zwei Kinder, also die musste mir nicht explizit sagen, so, ja, du, aber ich habe zwei Kinder und wann würde man das machen, wenn man datet? Also ich habe auch noch nie Tinder, doch ich habe einmal Tinder mir geladen und geguckt und gedacht, naja, will mich da keiner treffen, dann habe ich es wieder deinstalliert. Und also ich swipe nach, keine Ahnung, dahin, wo man sagt, ja, finde ich gut. Dann trifft man sich zum Bier, um zu gucken, ob man was füreinander ist, auf welche Art und Weise auch immer. Sitze ich dann beim Bier und sage, übrigens, zwei Helle und übrigens, ich habe zwei Kinder. Oder wie macht man das?
Ich bin die falsche Person, das zu fragen, weil ich finde dieses Dating, dieses Konzept ist mir komplett fremd. Ich bin noch eine andere Generation und war zum Glück schon in Anführungsstrichen verheiratet, als das so richtig in Mode kam.
Ja.
Und ich musste das nie machen und ich bin so heilfroh, dass ich es nie machen musste. Ich hatte zwar zu Beginn des Internets so ein paar Blind Dates, die man, wenn man so wollte, wenn man das unbedingt so framen wollte, könnte man das so nennen. Im Grunde war es einfach nur Treffen von zwei Leuten, die beide auf Gothic-Musik stehen. Ja. Also sowas. Und deswegen, also ich finde das alles total hirnrissig und ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich kenne auch wenige Erfolgsgeschichten, außer die von Nils Buckelberg und der Maria.
Mhm.
Und das allein schon der Zugang ist ein falscher. Du kannst doch niemanden kennenlernen, wenn du sofort diese Erwartung an ihn hast, dass er die Liebe deines Lebens werden könnte.
Nee, aber darum geht's da ja, glaube ich, auch nicht. Sondern ist erstmal so, na, können wir vielleicht ein bisschen Spaß haben. Und aus dem Spaß könnte dann ja eventuell etwas mehr werden. Also so verstehe ich das eigentlich.
Ja, ich finde es eigentlich unnatürlich und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also dass es wirklich funktionieren kann.
Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gemacht. Also doch, ich glaube, ich bin vor einigen Jahren, so 2000, weiß ich gar nicht, 14, 15 so rum, bin ich, glaube ich, mal gedatet worden von einer Frau und habe es aber nicht gemerkt.
Ach so. Das kenne ich.
Also wir kannten uns auch vorher schon, also ich kannte die schon, also so mehr oder minder flüchtig irgendwie, also Hallo gesagt, irgendwie auch mal beim Bier gestanden auf irgendwelche Veranstaltungen oder so, aber nie irgendwie mal, weiß ich nicht, 2-3 Stunden in der Kneipe oder im Restaurant verbracht oder sowas. Und die kam nicht aus Berlin, war irgendwie, lass uns mal essen gehen. Ich so, tja, gehen wir mal essen. Ist ein netter Mensch, mit netten Menschen gehe ich gerne essen.
So, ja, aber für manche Menschen ist ja Essen gehen ein Date. Das ist
naja,
ja total
und
krass.
Irgendwann hat sich dann rausgestellt, also sie hat das nie explizit so gesagt, aber wir haben dann so Jahre später über Flirten und blablabla geredet. Und ich glaube, die hat mich gedatet und ich bin so dumm. Also ich bin so empathielos, ich habe das nicht gemerkt.
Ja, aber Holger,
großartig,
ich
oder?
Mir naja. Wird ja oft Empathie zugeschrieben und ich merke sowas auch nicht.
Ja. Ja, also, naja, jetzt ist eh egal. Was auch ein sehr, sehr schönes, ein sehr schöner Daseinszustand ist.
Ja, absolut. Also ich würde dem,
egal.
Ich würde dem Typen jetzt trotzdem raten, solche Sachen so früh wie möglich zuzugeben und zumindest aber nicht zu lügen und so zu tun, als hätte man keine Ex-Frau und keine zwei Kinder.
Ich wüsste wirklich gerne, ob ich gedatet worden bin. Ich muss die mal fragen.
Ja, frag die mal.
Muss ich echt mal machen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Im Übrigen könnte Svante sich dann mal melden und sagen, wie es denn ausgegangen ist, weil immerhin sind jetzt schon einige Jahre vergangen, weil wir die Fragen ja nicht zeitnah beantworten. So, die nächste Frage, die kommt von Frank und der macht auch wieder so eine Einleitung. Ausgehend von der Frage über das Annehmen von Kritiken, mir passiert es auch regelmäßig, dass mich Leute als einen ganz Lieben titulieren. Da ist ein ganz Lieber, ja, feiner. Richtig komisch wird es, wenn Leute hergehen und mir eine Kritik mitteilen möchten und dann diese wie folgt beginnen. Hör mir mal zu, Frank. Du bist ja ein ganz Lieber, aber. Meine Fragen sind daher. Was wird mit dieser Einleitung der Kritik vielleicht unterschwellig als Botschaft mittransportiert? Wie würdet ihr mit dieser Art von Kritik umgehen? Was wäre eine geeignete Gegenreaktion, um dieser Art von Kritik entgegenzuwirken? Wenn ich ehrlich bin, bin ich nämlich sehr oft alles andere als lieb und stattdessen auch vorlaut Arschloch manipulierend und was weiß der Teufel noch alles andere. Es würde doch einfach völlig ausreichen, mir zu sagen, was nicht in Ordnung war und ist. Lieber Frank, vor dem Aber steht die Lüge. Immer. Ausnahmen bestätigen diese Regel.
Deswegen musst du dir nicht einbilden, dass du von Leuten für lieb gehalten wirst.
Exakt. Das heißt, im besten Fall heißt das, ich entdecke in dir die Möglichkeit, dass du ein lieber Mensch sein könntest. Ja. Bist du aber nicht. Und darum gehe ich jetzt.
Genau.
Ja? Frank, du bist ja ein ganz Lieber, aber leck mich am Arsch, ich gehe jetzt nach Hause.
Oder wie oft sag ich das, du hast ja bestimmt ganz gute Absichten, aber, gell? Und ich denk dann aber, in meinem Kopf denke ich nicht, du hast ja ganz bestimmt, sondern das ist einfach, um das abzufedern.
Ja.
Ich meine, are you serious? Das ist so das, was ich wirklich sagen will.
Ja.
Hast du wirklich nicht drüber nachgedacht, wie das jetzt rüberkommt, wenn du dies oder jenes tust? Also man unterstellt dem anderen böse Absichten, aber um selbst nicht so zu wirken, als würde man etwas unterstellen, weil das wird halt nicht so gern gesehen, fügst du dann so, du bist ja ein ganz lieber Arbeit hinzu.
Für deine Verhältnisse bist du ganz nett.
Ja.
Ja, das ist die Botschaft, die da mittransportiert wird. Wie ich damit umgehen würde, wenn ich das ständig hören würde, ist, ich würde in mich gehen, im Zweifelsfall mir einen Therapeuten suchen oder eine Therapeutin. Und die geeignete Gegenreaktion ist vielleicht mal zu fragen, wie ich anders sein könnte. Jetzt sagst du, du bist ja ganz lieb, aber musst du immer so müffeln? Kann ich auch sagen, was kann ich tun, damit du nicht mehr dieses Aber formulierst?
Ja.
So. Wobei irgendwie, wie sich das liest, die Gegenreaktion, da scheint Frank dann irgendwie, vielleicht, das klingt so, als würde er sich dagegen wehren wollen. Und das ist nichts, wogegen man sich wehrt. Das ist eher was, wo man dann mal über sich selbst nachdenkt.
Ja, das stimmt.
Ja, er ist ja privat, ist das ein unglaublich netter, höflicher Mensch. Aber sobald er in der Öffentlichkeit ist, ist er ganz furchtbar. Ja. Komisch, ne? Christiane schreibt, was haltet ihr von angekündigtem Finderlohn? Zum Beispiel liest man hin und wieder Dinge wie Ehering verloren, 100 Euro Finderlohn. Wird nicht dadurch dem Finder unterstellt, dass er das Gefundene ohne Lohn behalten würde?
Ja, natürlich wird ihm das unterstellt.
Naja, oder zumindest, dass er sich keine Mühe geben würde, den Fund irgendwo hinzubringen oder ja. Ja. Und natürlich, was natürlich auch sein kann, ist, wenn ich jetzt hier irgendwo an Laternenpfahl klebe, irgendwo in dieser Straße habe ich meinen Ehering verloren, 100 Euro Finderlohn, motiviere ich vielleicht auch erst Leute dazu, nach dem Ding zu suchen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das steckt auch meistens dahinter.
Aber ja, grundsätzlich.
Also dieser Gedanke, ja.
Und natürlich, wenn es der Ehering ist, müsste man auch mal drüber reden, wie man den verliert. Außer man speckt sehr, sehr, sehr viel ab und das Ding fällt dann irgendwie runter.
Und sehr plötzlich.
Sehr genau.
Plötzlich. Mit alle Flüssigkeit aus den Fingern genau. gezogen.
Und natürlich, also wenn das bei sowas ist wie Portemonnaie oder so, da geht's dann halt wirklich darum, so, ja, ey, und wenn da Geld drin ist, tu einfach so, als wäre kein Geld mehr drin gewesen, behalt das Geld, hier hast du nochmal 100 Euro, Hauptsache du ersparst es mir, zur Meldeamt zu gehen, neuen Pass zu ja. beantragen, einen neuen Führerschein zu beantragen, eine neue Kreditkarte, diese ganze Rennerei. Mhm. Aber grundsätzlich, klar, grundsätzlich geht man davon aus, dass der Finder das sonst nicht zurückgeben würde, weil es für ihn selbst ja keinen Wert hat.
Ja.
Ja. So einfach ist das. Nick fragt, welche Frage soll ich euch in 5 Jahren nochmal stellen und wie lautet die Antwort heute auf diese Frage? Außerdem, was muss ich euch fragen, um speziell von euch eine sehr interessante, unterhaltende Antwort zu bekommen und wie lautet eure Antwort darauf?
Uff, das überfordert mich jetzt komplett.
Echt? Ja, gibt's nicht. Woher soll ich denn heute wissen, was ich in 5 Jahren denke, was ich gerne hören wollen würde? Wie soll ich heute wissen, was in 5 Jahren mich zu einer unterhaltsamen oder interessanten Antwort motiviert? Ich hoffe, dass ich nicht so vorhersagbar bin.
Ja.
Also, das ist, nee. Das könnte ich noch nicht mal für in 10 Minuten beantworten. Das ist doch Quark. Das ist doch Quark!
Ja, ich müsste länger drüber nachdenken, um da jetzt eine unterhaltsame Antwort aus mir raus zu pressen.
Nee.
Also wir lassen uns einfach überraschen, oder?
Genau, wir lassen uns überraschen. Ihr könnt ja in 5 Jahren mal gucken, falls ihr dann noch hier zuhört. Also falls ihr jetzt überhaupt noch zuhört. Mark fragt, wie geht man bei der Namensfindung seines Kindes vor? Oh Gott.
Das ist total, ich finde diese Frage super interessant, weil Eltern unterschiedliche Motivationen haben. Die einen wollen sich selbst und ihr Fandom irgendwie ausdrücken und nennen dann ihr Kind Arya, wie diesen Charakter da aus Game of Thrones oder so.
Ariel.
Oder Ariel, genau. Oder Delfina, weil halt Delfine ihre Lieblingstiere sind. Hey, den Namen gibt es. Ich habe letztens eine Delfina kennengelernt.
Ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren in einer Zeitung gelesen, also man sowas mal in der Zeitung gelesen hat, dass jemand versucht hätte, seine Tochter Traktora zu nennen. Wäre wohl aber nicht gestattet worden irgendwie.
Oh mein Gott, in Spanien gibt es einen Frauennamen, Purificación.
Okay.
Was ist denn das für ein Name, bitte?
Ja, nee, ja.
Oh.
Purificación. Purificación o muerte.
Purificación bezieht sich auf eine Reinigungs...
Mittel.
Irgendwas mit Reinigung nach der Geburt Christi.
Ah, okay, verstehe. Ja,
wie kann man ein Kind nur so nennen? Also klar, um seinen Glauben auszudrücken. Ich hätte auch einen sehr christlichen Namen gehabt, und zwar Bogner. Das heißt, die von Gott gewollte. Und da
Bogner.
Bin ich total Bogner. Das hört sich furchtbar an.
Bogner Tobor hättest du heißen sollen.
Ja, genau. Und das ist ein altslawischer Name.
Ja, aber das klingt sehr, da sehr insgesamt extrem düster, so Bogner Tobor.
Ja, furchtbar. Oh. Es klingt absolut furchtbar. Aber das,
so ein Wölkchen
das hatte,
über dir.
Das hatte meine Oma nicht im Sinn. Die hat einfach gedacht, ich gebe dem Kind einen Namen, der sie als Christin ausweist und den ich auch mit meinem tiefen christlichen Glauben verbinden kann. Mhm. Meine Mutter hingegen hatte ein ganz anderes Ziel. Die wollte allen ihren Kindern einen Namen geben, der so international ist, dass sie überall auf der Welt keine Probleme haben.
Ah,
also wir haben Namen, die einfach überall in der nahezu überall in der Welt akzeptiert werden und nicht fremd klingen. Ja. Und die hat quasi schon damals gedacht, als Pole kannst du eigentlich nur auswandern. und ich glaube wirklich, dass das die Motivation dahinter war, dass die das schon vorhergesehen hat, dass wir vermutlich nicht dort bleiben würden.
Meine Eltern haben mir einen Namen gegeben, den man möglichst schlecht verballhornen kann. So, ne?
Ja, stimmt.
So wie Julian auf dem Schulhof dann Juli Schwuli und so, Schwuli. Was man dann so macht. Also jetzt habe ich einen Namen, den man schlecht verballhornen kann, den aber nördlich, also der eigentlich nur Menschen aussprechen können, die nördlich der Donau leben. Ja, danach wird's schwierig. Also Holger kann halt keine alte Sau aussprechen, egal wo ich hinkomme. Meistens nenne ich mich anders. Ja, ja.
Aber Holger, jetzt mal wirklich, das interessiert mich jetzt echt. Hm? Also wie kann denn dein Name falsch ausgesprochen werden?
Fahr nach Asien, die können den gar nicht aussprechen.
Ach so, meinst du? Ich dachte, du meintest jetzt so, weiß nicht, in Bayern oder so.
Ach so, nein, ja gut, vielleicht okay. Ist nördlich der Donau ein bisschen übertrieben. Was gibt's denn da noch für so eine Querung? Also nördlich der Alpen, sagen wir mal so, wobei die Südtiroler auch noch wenig Probleme damit haben. Aber das so haben meine Eltern das ausgewählt. Und ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, wie geht man da vor? Also ich würde vor allen Dingen darauf achten. Also ich finde die Herangehensweise meiner Eltern schon mal ganz gut. Also darauf achten, dass das was ist, wo du nicht den ganzen Tag mit gehänselt werden kannst.
Ja.
Weil klar, kannst du heute nicht wissen, was in 10 Jahren für eine Hänselei modern sein sollte. Aber ja, sowas würde ich gucken.
Ja, also, genau. Und manche Leute wollen irgendwie wie bewusst das Gegenteil tun. Wir haben ja schon mal gesprochen von dem Kind von Elon Musk und Grimes, oder?
Genau, wie hieß der nochmal? 7PCX9.
Weil diese Vollidioten haben ein weiteres Kind gezeugt. Und das heißt Y.
Ah, ja.
Okay.
Ja, ist ja nett.
Und das, ach so, das erste hieß XIA-XII. Aha. Abgekürzt X. Ah, jetzt heißen die X und Epsilon. X und Y.
X und Y. Naja, das ist ja irgendwie.
Das ist einfach nur bescheuert.
Ja.
Die armen Kinder.
Ja. Ja, andererseits, die sind so stinkreich, es ist halt scheißegal, weil für die gilt gar nichts, was für so Leute wie dich und mich
das
gilt.
Das stimmt.
Das ist halt, ne, wenn du, also für Milliardäre, wahrscheinlich auch schon für Multimillionäre, gilt überhaupt nichts von dem, was für dich und mich gilt.
Du hast vollkommen recht, also, und ich denke, genau das drücken sie auch damit aus.
Ja, kann gut sein, ja. Das kann wirklich gut sein. Nee, aber so dieses, so hänselfrei ist gut, das sind doch eigentlich ganz gute Hinweise. Hänselarm, international aussprechbar, das finde ich auch gut. Und vor allen Dingen nicht so exotistisch, weißt du? So, ach, das ist so, wie hier so aus Game of Thrones oder so, ah, das ist aber so ein crazy Name und ich habe ja immer so gerne Game of Thrones geguckt.
Ja.
Ich kenne Menschen, die haben ihre Kinder wirklich nach Schiffskapitänen aus dem Fernsehen benannt und so.
Ja, das ist tragisch.
Ja. Ich meine, kannst du bringen. Und wenn du dann unbedingt dich selbst da einbringen, dich selbst verwirklichen, irgendeinen Defekt reparieren willst, den du selber hast in dem Namen deines Kindes, dann gib ihm halt mehrere Namen und lass einen von diesen mehreren Vornamen Alexandra oder Michael sein. So,
ja.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Ja, genau. Dann kann das Kind ja selber sich aussuchen.
Genau. Ach. Es ist doch alles gar nicht so schwer. Warum macht ihr es uns denn immer so schwer?
Ja.
Martin fragt, zählt ihr Wechselgeld?
Nein, ich zähle kein Wechselgeld. Zumindest nicht per se. Per se.
Per se.
Per se. Und ich bin immer total verwirrt, wenn mir Leute, wenn die so Wechselgeldspielchen machen. Kennst du das? So beim Bäcker. Warten Sie, ich habe 15 Cent hier irgendwo.
Ach, das mache ich allerdings auch.
Und dann poolen die um irgendwas. Ja.
Je älter ich werde, desto intensiver mache ich das.
Ja, genau, das machen Omen und Opin.
Ich weiß.
Und ich finde das total krass, weil ich kenne das nicht. Ich habe das nie gemacht. Und seit ich in der Buchhandlung bin, machen das alle mit mir.
Ja.
Und ich habe meinen Kopf noch nicht dazu gebracht, mich darauf einzulassen und mitzurechnen und schauen, wie viel ich denen da jetzt rausgeben muss. Vor allem habe ich immer das Gefühl, die wissen nicht, dass wir immer genug Wechselgeld haben. Und das ist, bei manchen ist das so, zum Beispiel beim Bäcker, die sind total angewiesen auf Kleingeld.
Ja.
Und die wollen das Kleingeld, weil das Geld
ja, Bäcker,
in die Kasse
Bütchen,
ist halt
so, wo man so hingeht.
Ja, genau, genau. Also da würde ich das machen. Aber die Leute machen das teilweise echt überall. Überall. Das irritiert mich. Das irritiert mich, weil ich nicht so schnell im Kopf rechnen bin. Im Gegenteil. Wenn mir irgendjemand sagt, du rechnest jetzt Kopf, dann kann ich nicht. Ich kann nicht. Ich bin so gelähmt.
Ja,
ich bin voller Angst.
Ja.
Ich sehe gar nichts mehr.
Kann ich auch.
Was ist eine Zahl? Wa? Und deswegen habe ich es wirklich gern, wenn Leute mir nicht mit irgendwelchen Wechselgeldspielchen kommen.
Ah ja. Ist das allgemeingültig? Also im normalen stationären Einzelhandel ist immer genügend Wechselgeld vorhanden, nur halt im Bütchen und beim Bäcker nicht?
Ich weiß nicht, wie es so ist. Also ich weiß, dass wir immer dafür sorgen, dass wir genug Wechselgeld haben. Wir haben noch nie das Problem, dass wir einem Kunden was nicht rausgeben können.
Ich frage halt meistens, brauchst du Kleingeld? So.
Ach so.
Also wollen sie Kleingeld und dann, wenn die Leute ja sagen, popel ich das raus.
Ja.
Aber das, was ich zurückkriege an Wechsel, zähle ich nicht.
Nee, ich zähle das auch nicht.
Was ein absolut luxuriöser Umstand eigentlich ist. Ne?
Ich vertraue tatsächlich also, drauf, dass das stimmt. Oder besser gesagt, ich werfe einen Blick drauf, einfach ob es sein kann, ob es ungefähr hinkommt.
Selbst das nicht. Also wenn ich 6,49 zahlen muss und einen Zehner gebe, ich habe so ein Portemonnaie, das ist so quadratisch und einmal so zuklappen und ich kann das so aufklappen und dann faltet sich das so auf, wie so ein kleines Töpfchen, wenn man so will. Nur in, ne? Verstehst du? Mhm. So, das heißt, ich gebe einen Zehner hin, muss 6,49 zahlen und dann halte ich dieses aufgefaltete Töpfchen einfach hin und animiere den Kassierer dazu, das Wechselgeld einfach da reinzuwerfen. Und die sind dann auch immer extrem irritiert, weil ich ihnen halt vertraue, dass sie mich nicht bescheißen um einen Euro. Und dann denke ich halt auch, ja, wenn er mich um einen Euro beschissen hat, dem nutzt dieser Euro mehr, als er mir wehtut. Von daher auch okay.
Ja.
Was aber natürlich eine echt privilegierte Situation ist. Weil ich kann im Zweifelsfall, wenn ich jeden Tag 6,49 für irgendwas zahle, auf 30 Euro im Monat verzichten. Mhm. Also wenn er mich jeden Tag über den Tisch zieht, was eigentlich auch mal ganz witzig wäre. So eine stille Übereinkunft mit dem Kassierer. Ich bescheiße dich jeden Tag. Ja, ich weiß, dass du mich bescheißt.
Das ist ja echt Romanstoff.
Ja, hau rein. So, jetzt geht's um was Lebensnahes. Der Martin kommt auf den Boden zurück und fragt, mögt ihr Teppich, Fliesen oder lieber Parkett?
Das ist so eine existenzielle Frage und ich find's auch total schwierig zu beantworten, weil vom Aussehen mag ich Parkett am liebsten, aber das quietscht manchmal so unangenehm.
Dann ist es schlecht verlegt.
Ja, oder in einem extrem alten Haus. Ich war letztens im Goethehaus. Ja. Boah, wie das da quietscht, das hältst du nicht aus.
Ah, das ist nicht das Parkett, das ist die Dielung da drunter, ne?
Ja, genau. Aber das zählt, das ist für mich alles das Gleiche. Okay. Ich kenne mich da nicht so aus. Fliesen finde ich extrem fies. Das hat man ja oft in Spanien oder in Italien, da wo halt das ganze Jahr über relativ warm ist, sodass die Leute es auch untenrum kalt haben.
Aber das sieht man ja auch total oft in so moderneren Einfamilienhäusern, also die dann auch diese Steingärten draußen haben, weißt du? Die haben auch oft Fliesen in der Bude.
Ja, stimmt. Also das finde ich leider sehr, sehr hässlich. Und was war das Dritte?
Teppich, Fliesen oder Parkett?
Ah, und Teppich finde ich ultra fies, aber Teppiche haben eine wirklich gute Funktion, und zwar, dass sie Schalldämpfer sind.
Das sind Schalldämpfer, sie sind halt auch weich unter den Füßen, das mag ich ja eigentlich auch sehr gerne.
Ja.
Weil ich mag Socken nicht, ne? Also ja, ist nicht so quasi religiös, also wenn es frisch wird, ziehe ich halt Socken an, aber wenn ich nicht muss, ziehe ich halt keine Socken an. Ich finde, Teppich ist schon ganz geil, um drauf rumzulaufen oder so, aber grundsätzlich Parkett. Bei mir ist immer nur, also wenn ich die Wahl habe, Parkett.
Ja, das würde ich auch sagen.
Dummerweise habe ich selten die Wahl.
Aufs Parkett kannst du vor allem immer einen wunderbaren Perserteppich legen und die sehen geil aus, meiner Meinung nach. Also zumindest in meinem Stilempfinden entspricht das.
Kannst du mit Fliesen aber auch machen. Du bist halt nur immer im Bad.
Ja, eben, das ist es. Und du hast bei einem Perserteppich immer noch die schalldämpfende Funktion. Was ich halt überhaupt nicht toll finde, das ist das, was wir in unserer Sozialwohnung jahrelang hatten, und zwar Teppichboden. Also wo wirklich alles voller Teppich ist. Alles mit Teppich tapeziert quasi. Ja. Das sieht leider sehr altbacken aus.
Ich kannte mal
kleinbürgerlich.
Ich kannte mal eine, die hat wirklich Teppich an den Wänden auch gehabt.
Ah, das finde ich wiederum geil. Also wenn das solche Tapisserien sind wie in Palästen.
Nee, das war Teppich.
Ja,
genau. Echt? Genau so. Ich bin da reingekommen und gedacht, okay. Ja, naja. Nee, Parkett. Ich finde Holz toll. Also, ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Wahl habe, was ich in die Wohnung lege oder legen lasse. Dann lasse ich mir das Schönes, da werde ich dann auch viel Geld finden, ausgeben, glaube ich. Mir ein schönes Fischgrätparkett da reinlegen zu lassen. Ach, herrlich.
Ja.
Jetzt mag man denken, ich hätte die Wahl, weil die Wohnung, in der ich wohne, mir gehört. Ja, ja, aber da wohne ich halt auch drin. Und sanier mal eine Wohnung, in der du wohnst. Das kannst du halt vergessen. Ja. Außer du hast eine Vier-Zimmer-Wohnung und kannst das dann so nach und nach machen. Aber ich habe ja nur zwei. Naja, eineinhalb, zweieinhalb. Aber das halbe, da reden wir nicht drüber. Das halbe Zimmer hier hat eine Ex-Freundin von mir mal Kammer des Schreckens genannt.
Ja,
das, weil das ist so Tür auf, oft, rein, Tür zu.
Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe, dass Leute irgendwelche Räumlichkeiten bei sich Kammer des Schreckens
Grauner.
Nennen. Also, ja.
Ich könnte so ein angenehmes Leben haben, aber nein. Christiane fragt, Zustand nach irgendeiner Katastrophe. Alle zivilisatorischen Errungenschaften samt ihrer Baupläne sind zerstört. Könntet ihr zumindest in der Theorie etwas rekonstruieren? Also Gitarre, Fahrrad, Nähmaschine, Fotoapparat, Wasserpumpe, irgendwas?
Das ist eine super Frage, weil meine spontane Antwort ist, nö, ich könnte gar nichts rekonstruieren. Nichts. Wenn ich drüber nachdenke, würde ich aber den Vorschlag von Christiane annehmen und tatsächlich die Gitarre nehmen, weil ich tatsächlich die Gitarre sehr gut kenne von ihrem Aufbau. Ich weiß aber, wie sie ausschaut, das Prinzip, wie die Saiten da aufgedreht sind. Ich kenne das Instrument so gut, dass ich wenigstens sagen könnte, okay, so geht's und so geht's nicht. Ist tatsächlich der Fall. Und es gibt ja auch so Experimente mit Menschen, die ein Fahrrad zeichnen sollen. Kennst du die?
Nee.
Und das kann kaum einer.
Ach.
Wenn er es nicht vorher tatsächlich mal geübt hat.
Versuch's
mal, selber irgendwann. Ne?
Okay,
aber
warte mal, ich mach mal,
es ist gar nicht so einfach.
Kringel, Kringel, Gabel, Lenker, Sattel, Rohr, Oberrohr. Na, fehlt noch ein Rohr. Da noch ein Rohr. Scheiße.
Das siehst du? Also, da hört's schon auf.
Warte mal,
auf.
Ich drehe mich mal um. Wie sieht denn so ein Fahrrad eigentlich? Ach so, sieht ein Fahrrad aus. Ja. Ja, stimmt. Die Sattelstütze zum Beispiel, die steht gar nicht hinten auf dem Hinterrad.
Ja, und das ist wirklich krass.
Ich
und
bin
insofern
wirklich komplett unnütz.
Du bist lost. Das ist wirklich eine gute Übung, das hin und wieder mal zu machen. Also einfach mal versuchen, ein paar Gegenstände zu malen, die ein bisschen komplexer sind als, als eine Teekanne oder so.
Ja, nee, also ich bin tatsächlich komplett unnütz. Also wenn hier die Zivilisation zusammenbricht, könnt ihr mich eigentlich, also entweder ich habe mich rechtzeitig bis an die Zähne bewaffnet, oder ihr könnt mich einfach zurücklassen. Also ich, ja. Ich bin komplett unnütz, fällt mir gerade so ein. Ja. Nee. Also ich könnte vielleicht ein bisschen besser mit Werkzeug umgehen und zur Holzbearbeitung, weil mein Vater Tischler ist, aber auch also Tischler mal gelernt hat, nicht Tischler gewesen ist, bis zuletzt. Aber also das dann auch nur vom Zugucken und Hingucken und die Scheu, also ich habe keine Scheu vor dem Material. Das ist ja das, was einen oft daran hindert, irgendwas zu tun. Also ich habe kein Problem mit einer Säge oder einem Hobel oder sonst wie umzugehen. Das vielleicht, aber das können alle anderen am Ende auch, ne?
Ja.
Vielleicht kaufe ich mir mal so ein Survival-Buch, damit ich wenigstens irgendwie dann alleine im Wald die nächsten 3 Tage noch ausharren kann, bevor ich irgendwie von den Wildschweinen gefressen werde oder sowas. Das ist schrecklich. Ich fühle mich nicht gut und komme zu einer Frage von Martin. Der wühlt im Dreck. Der Martin. Martin scheißt uns ja auch mit Fragen zu. Martin wühlt im Dreck. Was war die bisher größte Sauerei in eurem Haushalt?
Das ist eine gute Frage. Da müsst ihr jetzt überlegen. Also es ist immer schlimm, wenn man Sachen mit roter Beete macht.
Stimmt.
Früher Henna, Haare färben mit Henna ist auch total fies.
Okay.
Weil dann überall rote Flecken sind oder braune Flecken. Und das ist sehr schwer, das so zu benutzen, dass es nicht in alle Richtungen spritzt.
Ja.
Dann alles, was man mit Stärke macht und Mehl.
Ja, da muss man vorsichtig sein, ja. Aber das hatte ich bisher auch noch nicht. Ich überlege immer noch. Also, ich habe mal, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Spülmaschine in der Einbauküche hatte, in der Einbauküche der gemieteten Wohnung. Also die Küche gehörte zur Wohnung und da war eine Spülmaschine drin und ich war total happy, eine Spülmaschine zu haben. Meine Eltern hatten auch eine Spülmaschine, aber irgendwie habe ich die auch benutzt und eingeräumt und so, aber ich habe mich nie so richtig darum gekümmert, was macht eigentlich so eine Spülmaschine? und hatte dann irgendwie so den üblichen Junggesellen-Tellerstapel in der Spüle stehen und habe gedacht, so, das räumst du doch jetzt mal in die Spülmaschine, aber das ist ja irgendwie krustig, warum auch immer, war halt so ein bisschen angekrustet. Das weichst du mal so ein bisschen ein und hab dann da Spüli drüber gekippt, weißt du? Hab so ein bisschen Spüli über den Teller gemacht und ein bisschen stehen lassen und hast das Spüli so eingewirkt und dann habe ich die Teller und allen Pipapo in die Spülmaschine geräumt. Stellt sich raus, eine Spülmaschine macht aus einem Spülmittel, das dazu da ist, Schaum zu erzeugen, damit der Mensch, der mit der Hand spült, das Gefühl hat, es würde hier aktiv gereinigt und so. Nur deswegen gibt's ja diesen Schaum, brauchst du ja eigentlich gar nicht, ne? Schätze ich jetzt mal. Daraus macht die Spülmaschine noch mehr Schaum. Und ich mache so die Spülmaschine an, buddel, 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 weiß nicht, was ich gemacht habe, gehe irgendwann in die Küche und denke, oha. Und hatte halt
Schaumparty.
Hatte halt so, ja, noch nicht ganz so schlimm, aber hatte echt einen guten Haufen Schaum vor der Spülmaschine liegen. Das war so eine Sauerei,
wenn ich mich erinnere.
Und dann habe ich mal, das kann man sich sogar noch anhören, ich weiß nur nicht mehr, in welcher Sendung das war, einer der Weinsendungen, da habe ich eine Flasche Sekt oder Champagner aufgemacht, die so sehr unter Druck stand, dass, ich glaube, die halbe Flasche sich über mein Wohnzimmer ergossen hat. Also wirklich, fump!
Psch. Krass.
Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich heute noch Flecken davon finde. So in irgendwie in der, weißt du, so hinter der Tür zarge, hä, was ist denn das für ein Grind, wie kommt denn der dahin? Und das ist so, wo ich dann denke, oh, immer kann noch das immer noch von davon. Dem Sekt von ja. vor 5 Jahren oder so. Aber ja. das ist eigentlich auch so das Geringste. Bisher habe ich echt Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie größere Wasserschäden und sonst wie.
Ja, ist bei mir genauso. Es ist alles, was mir einfällt, sind jetzt diverse Unfälle mit Mehl oder roter Beete, aber das ist ja nix.
Nee.
Das ist ja keine wirkliche Sauerei.
Nee.
Das gehört zum Erwartbaren.
Ja, ich überlege gerade sonst nicht. Es gab mal so ein Buch von einem Rettungssanitäter. War der Rettungssanitäter? Ich glaube ja. Das hieß, jetzt gucken Sie sich mal diese Sauerei an. Und das muss der Satz gewesen sein, den eine Frau zu ihm gesagt hat, als er reingekommen ist, nachdem sie ihren Mann mit irgendwie 20 Messerstichen ermordet und alles voller Blut war. Jetzt gucken Sie sich mal diese Sauerei an. Krass, oder?
Absolut.
Wahrscheinlich habe ich auch gerade Mist erzählt, es hieß ganz anders, er war eigentlich Polizist, aber ist ja egal. Nächste Frage. Der kleine Lenny würde gerne wissen, wie man das Gefühl los wird, sich ständig vor anderen rechtfertigen zu müssen. Ja, Lenny, das frag ich dich.
Der Arme. Oh, jetzt hast du eben die schlimmste aller
Antworten. Euch mache ich fertig. Das ist ganz schlimm. Das ist ja.
Ah, das ist ein Selbstwertproblem.
Das habe ich ja auch.
Ja, wer hat's nicht? Ne? Das haben eigentlich alle intakten Menschen, die jetzt keine Psychopathen sind, haben früher oder später Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl.
Ja, ich meine das anders. Also abgesehen davon, dass ich Probleme mit meinem, möglicherweise ist dieser Defekt bei mir dann auch gründet in mangelndem Selbstwertgefühl. Aber ich habe nicht das Gefühl, mich ständig vor anderen rechtfertigen zu müssen, sondern ich habe, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern ich lebe das in einer ständigen Verpflichtung. Ich fühle mich ständig allem und jedem verpflichtet.
Aha.
So, und das ist ja sowas Ähnliches. Ne? So,
kannst du mal ein Beispiel geben?
Wir sind verabredet heute Abend zum Bier, ja? So, oder zum Essen. Wir sind für heute Abend zum Essen verabredet. Ich habe Bad Hair Day. Mir geht's echt nicht gut. Ja, so psychisch. Ich will nicht unter Leute. So. Ich kann nicht raus. Ich will nicht raus. Ich komme garantiert trotzdem. Also ich schaffe es noch nicht mal, eine plausible, gute Ausrede mir einfallen zu lassen. Ich könnte ja einfach sagen, boah, scheiße, mir ist schlecht, ich habe Migräne, ich habe mich übergeben, ich habe Durchfall gekriegt, irgendein Scheiß, ja. Man könnte ja auch sogar sagen, ich kann nicht. Ich kann heute nicht raus, es tut mir leid. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir, ich habe Bad Hair Day. Verstehen die meisten Menschen auch. Ich kann das nicht.
Das so, und das ist echt
mit allem, mit wirklich allem so, was ich in meinem Leben so habe. Das ist, ja. Du erinnerst dich daran, dass ich mit diesem Buch gescheitert bin. Im Grunde habe ich da, war das so, ne, natürlich habe ich mich geschmeichelt gefühlt, hier schreibt doch mal ein Buch für uns, ho, 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 jetzt werde ich auch noch Autor und sowas. Aber am Ende, letztendlich ist es so, dass ich mich in eine Pflicht gesetzt habe, die zu erfüllen ich nicht in der Lage war, und das hätte ich vom ersten Tag an erkennen müssen. Mhm. Habe ich vielleicht sogar, aber ich habe ja gesagt, ich mache das, dann mache ich das. Und wenn mir damals die Lektorin, wenn die mir da nicht einen Ausweg geliefert hätte, wäre ich wahrscheinlich therapiebedürftig, was ich sowieso bin, aber ich wäre zusammengebrochen darunter.
Okay, also du hattest tatsächlich, obwohl das glimpflich ausgegangen ist, musst du daran hart geknabbert haben, eben weil du dieses Pflichtgefühl hast. Also du hast das Versprechen gegeben, du konntest es nicht halten und es hatte üble Konsequenzen für dein Gefühlsleben.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, ich habe da jetzt viel draus gelernt. Das ist jetzt auch nichts, wo ich schlaflose Nächte von habe. Es ist mir unendlich peinlich, das immer noch. Über eine Ecke oder zwei Ecken haben die Lektorin und ich sogar gemeinsame Freunde oder Bekannte, so dass es sein kann, dass wir uns irgendwann noch mal über den Weg laufen. Mhm. Und ich hoffe, ich erkenne sie dann nicht.
Hör mal, hört die nicht die Vrindheit?
Ach du Scheiße, ja stimmt.
Ich meine, die hört die Vrindheit.
Nee, natürlich nicht, weil wir komplett irrelevant sind und weil ich das so verkackt also habe, hast die uns jetzt sowieso.
Mittlerweile wird die das nicht mehr hören.
Also das ist, Nee, aber das sind so, ne, und das habe ich mit allem und mit allem nur Denkbaren. Allem, wo ich, also, ne, wer A sagt, muss auch B sagen, so, ne, the show must go on. Das ist so, ja, und das ist letztendlich ja was, genauso was wie ein Rechtfertigungsdruck.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie man das los wird. Psychotherapie. Vielleicht. Ja,
Psychotherapie würde ich auch vorschlagen. Und dann tatsächlich arbeiten am Selbstwert und lernen, dass es komplett okay ist, nicht immer perfekt zu sein und zu versagen und dass man sich für nichts rechtfertigen muss.
Ja. Und ich hab's ja noch gut. Ich meine, mein Geschäftsmodell ist ja das öffentliche Scheitern.
Ja, siehst du mal.
Ja, das heißt, ich habe man spricht ja vom Verlifestylen einer psychischen Störung. Und im Grunde habe ich diesen Defekt, den ich habe, sehr gut verlifestylt, weil das zu meinem Showkonzept gehört sozusagen. Das heißt, ich hab's noch gut. Aber was ist mit Lenny, der das vielleicht nicht
kann? Ja, der arme Lenny.
Isabel, nee, oh. Katja und Isabel sind neugierig. Hättet ihr gerne einen Zwilling? Wie stellt ihr euch das Leben als Zwilling vor? Würdet ihr es ausnutzen und eure Mitmenschen veräppeln? Tja.
War für mich immer der schlimmste Albtraum, einen Zwilling zu haben. Das habe ich mir immer super creepy vorgestellt. Und ich habe auch die Zwillinge, die es in meinem Umfeld gab, ganz und gar nicht beneidet. Das hat so was Unheimliches. Du kennst ja dieses Doppelgängermotiv aus der Horrorliteratur.
Ja.
Und ich hätte ständig das Gefühl, dass ich mein Schatten-Ich irgendwie ermorden müsste oder so. Wird die ganze Zeit denken, warum ist da dieses Spiegelbild, was aber auch noch so komisch verzerrt ist, weil das ist ja, meistens ist ja der Zwilling nicht identisch mit mir, sondern der ist mir sehr, sehr, sehr ähnlich, aber dann doch nicht ganz identisch. Und das führt zu diesem Uncanny Valley-Effekt.
Was ist der Uncanny Valley-Effekt?
Das kennst du bestimmt. Also man hat zum Beispiel untersucht, wann Figuren, künstlich geschaffene Figuren, den Leuten unheimlich werden und nicht mehr als süß empfunden werden. Und zwar passiert das genau dann, wenn es zu einer Grenzsituation kommt, also wenn es an die Grenze kommt, wo man den Unterschied feststellen kann. Also du hast ein Tier, ein künstliches tierisches Wesen. Und wenn du das so weit veränderst, dass es den Menschen immer ähnlicher wird, dass es irgendwann menschliche Augen hat, Nase immer menschlicher wird, dann kommt der Moment, wo es einfach nur scheiße creepy wirkt.
Das stimmt,
ja. Und das ist halt kurz, bevor sich dieses Ding tatsächlich in einen Menschen verwandelt. Mhm. Und so sehe ich das auch mit Zwillingen. Die Ähnlichkeit, die ist im Uncanny Valley-Bereich.
Okay. Ich bin ein Einzelkind, ich habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Und ich kann mich doch überhaupt nicht reindenken. Also ich könnte noch nicht mal die Frage beantworten, ob ich lieber Geschwister hätte oder nicht. Also doch kann ich. Es wäre vielleicht ganz gut, weil dann wäre, wenn meine Eltern dann irgendwann mal das Zeitliche segnen, noch jemand da aus der Familie. Andererseits habe ich jetzt eine eigene Familie.
Ja.
Also das, auch wenn es nur eine halbe ist sozusagen, also weil die Kinder sind ja nicht meine, aber das, ja. Und vielleicht ist das auch nur so ein komisches, mystisches Konzept, dass dann ist jemand da. Also sagen wir mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich darunter leide oder gelitten habe, keine Geschwister gehabt zu haben. Und nee, weiß nicht. Aber ich glaube, wenn ich einen Zwilling hätte, so wie ich heute drauf bin, ich würde nur Faxen machen damit. Ich würde echt gleichen Klamotten und also so, was man so macht. So diese gibt's ja auch so diese ganzen Geschichten. Ne?
Ja, und das habe ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden. Warum kleidet man Zwillinge bewusst gleich?
Ja, also das sind ja die meiner Eltern, Generation die das war das
nur so. Ja, ja, eben, das sind die Eltern. Aber die müssen doch wissen, dass sie es allen total schwer machen.
Ja, ja, das finden die aber irgendwie total
finden
lustig.
Die das süß oder
lustig
so?
Und süß, genau. Das finden ja. Die süß. Aber ich würde das ja nicht machen, weil es süß ist, sondern um für möglichst viel Irritation im Alltag zu sorgen.
Ja.
Weil das finde ich ja nach wie vor erstrebenswert, Irritation und Wellness. Ja, aber Zwilling. Ja, aber doch, ja, ich würde Spaß machen damit. Der Martin interessiert sich fürs Konservieren von Ansichten. Inwieweit ist es für euch wichtig, zwecks Dokumentation eures Lebens, viele Fotos mit Freunden oder von Wohnungen und so weiter zu haben?
Oh, das ist echt extrem schwierig, weil ich wirklich dazu neige, mein Leben über zu dokumentieren.
Aha.
Also ich führe zum Beispiel ein tagesaktuelles Journal, wo ich alles aufschreibe, was ich gemacht habe, wo ich war. Und oft mache ich auch Fotos von einem Ort, nicht um ein schönes Foto zu haben, sondern einfach um zu dokumentieren, dass ich da war, dass ich später nochmal darauf zurückgreifen kann.
Mhm.
Und stelle dann aber immer wieder fest, dass ich nie wieder zu diesen Sachen zurückkehre. Und das ist halt so das Dumme. Je mehr ich das mache, umso weniger interessiert es mich.
Naja, weil du es aber in dem Moment, wo du es aufschreibst, hast du es ja vielleicht auch ein bisschen tiefer in deine Erinnerung
geschrieben. Ich sag mal so, genau, das Schreiben ist gut, da ja. Will ich auch dabei bleiben. Aber ob das Fotografieren, das fotografische Dokumentieren, ob das wirklich so wichtig ist, das wage ich zu bezweifeln. Vor allem, es zieht meiner Meinung nach etwas von der Erfahrung weg. Weil die Art und Weise, wie man etwas erlebt, das ist sehr viel mehr als das, was visuell von dieser Sache übrig ist. Und manchmal verfälscht das Foto die eigene Erinnerung und das Erlebnis.
Ja. Nee, ja, braucht man gar nicht. Also was heißt braucht man gar nicht? Brauche ich gar nicht. Ich habe vor, ist mittlerweile auch schon, ach ich weiß es gar nicht, 6, 8 Jahre her, bei einem Festplattencrash mit einem Backup-Fehler. Also ich habe unter anderem meine Fotos online gebackupt in so einem, ne, so egal, also mit so einem kleines Programmchen, das im Hintergrund läuft und das immer backupt, also auf einen Server, auf einen anderen. Und da hatte ich irgendwas falsch eingestellt. Mir ist die Festplatte geschrottet. Ich bin an meine Daten nicht mehr rangekommen, und das Backup war kaputt. Das heißt, wann habe ich meine ersten digitalen Fotos gemacht? Das muss so um 2003, 2004 so rum, habe ich meine ersten digitalen Fotos gemacht. Also ich habe so ungefähr 10 Jahre gemachte Fotos einfach verloren. Die waren halt einfach weg. Die fehlen nicht.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen.
So, wenn ich mich irgendwie hinsetze und denke, was hast du denn damals gemacht? 2005, wo hast du denn damals gewohnt? Wo bist du denn damals hingefahren? Irgendwie, das habe ich alles, wie man so schön sagt, im Herzen.
Ja.
Und dafür brauche ich die Fotos nicht. Nichtsdestotrotz fotografiere ich halt die ganze Zeit irgendwie, weil dadurch, dass man es im Smartphone hat, ist es ja auch kein großer Akt und kein großer Aufwand mehr. Aber die Fotos, die ich dann wirklich bewahrenswert finde, das ist dann eher aus so einem Grund wie, ach, guck mal, wie der vor 10 Jahren ausgesehen hat.
Ja.
Ja. Und guck mal, was für lustige Autos vor 30 Jahren in der Gegend rumgefahren sind. Also für sowas.
Ja, und deswegen ist es so, finde ich das immer so witzig, wenn Leute an touristischen Orten sind und warten, bis überhaupt keine Touristen mehr zu sehen sind, um dann ein langweiliges Foto von irgendeinem Bauwerk zu machen. Dabei ist es das, was dich wirklich interessiert nach 20 Jahren oder so, was die Leute anhatten und welche Autos auf den Straßen rumfuhren.
Und so gesehen haben Fotos für mich dann tatsächlich so einen Postkarteneffekt irgendwie. Ohne Postkarten zu sein, weil auf den Postkarten sind die Gebäude ja dann tatsächlich ohne Touristen, weil das dann morgens um 5 mal fotografiert wurde oder sowas. Ja. Ja, nee, ja. Aber nee. Manchmal denke ich, ein Tagebuch wäre gut gewesen. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf 40 Jahre, und wenn es nur so rudimentär ist, weißt du, wieso, gibt ja auch so viele, also von so Schriftstellern oder so Tagebücher, wo dann einfach nur drin steht, 6.30 Uhr aufgestanden, mittags Schnitzel oder so.
9 Uhr Korrespondenz.
Irgendwie sowas. Aber das fände ich schon total klasse, wenn ich mir sowas immer notiert hätte. Aber da bin ich nicht diszipliniert genug für, leider. Mhm. Oh, jetzt wird's sexuell. Purificación sexuell. Dennis schreibt, beim Schmökern durchs Reddit-Forum fiel mir ein Bild einer Pride Parade auf. Welches ist ein Wort, ich höre sofort auf, weiterzulesen, wenn in einem Text anstelle von das
ich danke dir, oder Holger, die, so
welches
sehr.
Oder welche steht. Ich höre sofort auf, weiterzulesen.
Oh, danke für deine
Und das mache ich mit dieser Frage jetzt auch.
Ja. Hä, was? Wie? Was?
Nicht? Meinst du, ich sollte weiterlesen?
Ja, okay. Du solltest
Okay, dann lese ich jetzt weiter. Eine Ausnahme machen.
Ich mache eine Ausnahme. Ich finde es super gut, dass du das gesagt hast. Weil
das ist geschwollen, das ist geschwulzt.
Ja, und weißt du, das Schlimmste ist, dass das den Kindern teilweise so beigebracht wird, dass man sagt, versucht so viele Synonyme wie möglich zu gebrauchen, denn das ist dann ein guter Stil. Und versucht so Wortdoppelungen wie die zu verhindern, indem ihr die, welche und so schreibt. Das ist so ein Bullshit. Ich habe mich noch nie gestört an die oder der. Manchmal kann man es nicht verhindern und es ist, hört sich komplett natürlich an, auch im Gesprochenen, ja. Wohingegen welcher?
Hör auf, das ist Geschwollenheit. Das ist der Versuch, intellektueller zu klingen, als man selber vielleicht ist. Und das ist immer ganz schlau, furchtbar. Wohingegen dieses, jenes sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Wenn du nämlich in einem Satz zwei Substantive hast, ja, was weiß ich nicht. Es fuhren zwei Autos über die. Das erste Auto kam um 12, das zweite Auto kam um 13 Uhr. Dann wirst du, wenn du über das zweite Auto, also Komma, und dann, wenn du über das zweite Auto weiterschreibst, wirst du schreiben dieses. Und wenn du über das erste Auto schreibst, wirst du schreiben jenes, weil das da hinten ist. Das ist nochmal was anderes. Aber welches statt das? Also nochmal. Beim Schmökern durchs Reddit-Forum fiel mir ein Bild einer Pride Parade auf, das eine vor Kindern laufende BDSM-Gruppe zeigte. BDSM sind die Leute, die sich irgendwie in Leder kleiden und so Heftzwecken an die Brust warten. Das finde ich faszinierend. Also ich kann mir total viel vorstellen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das finde ich total faszinierend. Das ist komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ganz witzig.
Wie, dass Leute das machen?
Dass Leute das machen, ja, und das geil finden. Und ne, das ist, also BDS, was heißt denn das nochmal? Bondage, Ding. Also die sich irgendwie, ja, einpacken, einwickeln lassen, Sadomaso, also dann irgendwie mit Schmerz und so, das ist alles komplett nicht meine Welt.
Lies mal die Frage.
Ja, Entschuldigung. Aufgrund der Diskussion in den Kommentaren brachte mich dieses Bild auf folgende Frage. Sollten solche sexuellen Neigungen vor der Öffentlichkeit versteckt werden, um unsere Kinder zu schützen? Die Anführungszeichen hat er mitgeschrieben. Um unsere Kinder zu schützen. Wo ist die Grenze? Ab welchem Alter kann man Kindern oder Jugendlichen diese Themen näher bringen?
Ich finde das eine gute und berechtigte Frage. Denn mich persönlich haben als Kind, als Jugendliche und sogar noch als junge Erwachsene Darstellungen von BDSM total verstört. Und zwar so hochgradig verstört, dass ich richtig schlechte Gefühle hatte ein paar Stunden lang.
Wow. Mir war das immer völlig egal.
Also ja, an deine Kindheit und Jugend kannst du dich ja nicht erinnern.
Ja, okay, das stimmt. Aber wenn mich das verstört hätte, da würde ich das hätte ich doch irgendwie mitgekriegt, oder?
Ja, kann sein. Also es ist natürlich auch die Art der Präsentation. Also wenn jetzt so ein YMCA-Ledertyp vor mir steht mit so einem Bart, der sieht ja ganz lustig aus.
Ich schick dir mal das Foto, das dazu gehört. Kannst du dir ja mal angucken.
Das Foto, das wozu gehört?
Das zu diesem, dass er.
Ach so, das hat er noch.
Ja, er hat noch einen Link dazu geschrieben. Ich schick dir das gerade mal. Auf dem Foto sieht man halt Pride Parade. Zwei Typen in schwarzem Leder, beziehungsweise einer mit nacktem Oberkörper und nur so einen schwarzen Lederriemen darüber, führen an einer Leine drei andere Menschen, die zum Teil in Lack gekleidet sind, schwarze Masken anhaben und das so ein bisschen so hündisch davorlaufen, so an der Leine. Dahinter laufen Kinder, die, ich schätze mal so, zwischen 10 und da hinten 16, 17 Jahren alt sind. Und vor allen Dingen die ganz vorne laufen, also die Jüngeren gucken irritiert.
Mhm. Also das finde ich schon wirklich grenzwertig. Das ist genau der Stuff, der mich damals verstört hätte.
Ja.
Also heute natürlich gar nicht. Also ich sage das irgendwie, whatever, ne? Aber nee, für meine Sensibilität ist das nichts. Daraus würde ich jetzt nicht ableiten, dass man so etwas in der Öffentlichkeit auf keinen Fall zeigen darf und so.
Weil es gibt ja auch Frühsexualisierung.
Ja, genau. Es gibt ja auch Beate Use Schaufenster in Innenstädten und so weiter. Ja, da sagt auch keiner was.
Ja.
Aber ich persönlich würde, das ist schwierig, da eine Aussage zu treffen. Ich will auch keine pauschalen Aussagen treffen. Ich sag nur, ich finde den Gedanken absolut nachvollziehbar, dass es etwas ist, was man vielleicht Kindern nicht zumuten möchte.
Ja.
Und das sage ich aus meiner eigenen Kindsperspektive. Und ich weiß, dass ich für sowas extrem sensibel war und mir das echt Albträume beschert hätte.
Dann geh halt nicht mit deinen Kindern auf eine Pride Parade. Also
Meine Eltern hätten mich nie auf sowas mitgenommen.
Genau, da erwarte ich dann auch wirklich von Eltern, wenn sie sich Sorgen um sowas machen, dass sie die Energie, die sie normalerweise darauf verwenden würden, im Internet von Frühsexualisierung zu fantasieren, dass sie von dieser Energie ein bisschen was nehmen und ihre Kinder von diesem Ding fernhalten. Das finde ich. Und du hast ja auch nicht, also genau, du sagst ja Beate Use Schaufenster und sowas, das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ständig Kinder gezwungen werden, sich sowas anzugucken. Sowas erzählen sich ja nur Rechtskonservative.
Ja, so sieht's aus.
Ich glaube nicht, dass sowas in der Öffentlichkeit versteckt werden sollte. Wenn, dann sollten Eltern, die damit ein Problem haben, ihre Kinder dem nicht aussetzen.
Ja.
Also, weil das ist Realität, das ist da und da haben wir auch das, und auch das ist Demokratisierung, dass wir uns mit allen vermeintlichen oder echten Abseitigkeiten auch auseinanderzusetzen haben auf die eine oder andere Weise. Vor 200 Jahren haben wir die Frauen versteckt, dann haben wir die Schwulen versteckt, jetzt versuchen wir gerade die Transleute zu verstecken. Das gehört alles dazu und das alles mitzunehmen, das ist Demokratie. So. Und wenn du was davon nicht mitnehmen willst, dann ist es immer noch dein Job, dich dem nicht auszusetzen, aber nicht zu verlangen, dass es nicht stattfindet.
Ja.
Finde ich, ist das mir sehr, sehr wichtig. Genauso kann ich nachvollziehen, dass das eventuell Menschen, also Kinder vor allen Dingen, verstört. Aber dann kann man auch mit denen drüber reden.
Ja,
man kann sagen, das sind Menschen, die finden das lustig, sich gegenseitig weh zu tun. Hä, wieso das denn? Naja.
Die empfinden das als angenehm, genau, kann man ja erklären. Ja.
Und dann sagen die Kinder, oh, das probieren wir auch mal aus. Zack, Frühsexualisierung. Da haben wir den Salat.
Kevin. Ach, ich liebe unser dialektisches Format.
Wie? Was heißt denn hier dialektisch? Habe ich mal zu einem gesagt, der unbedingt immer alles dialektisieren wollte. Habe ich gesagt, ja, Dialekt kannst du haben, Junge. seitdem macht er das nicht mehr mit mir. Finde ich aber eigentlich ganz geil.
So, müssen wir dich eigentlich jetzt Schluss machen heute?
Ja, komm, einen machen wir noch.
Ja, einen können wir noch.
Der Kevin fragt nämlich, gerade ging ich auf der Arbeit ins Herrenklo, ohne Fenster. Das Licht war aus, aber eine Klokabine verschlossen. Offensichtlich hat jemand gekackt und ein Pisser hat das nicht gemerkt und beim Verlassen das Licht ausgeschaltet. Die Person in der Kabine war sehr leise. Wahrscheinlich war es ihr peinlich und sie wollte nicht, dass ich die brenzlige Situation bemerke. So, beim Rausgehen. Licht ausmachen, um der Person die Peinlichkeit zu nehmen, ich habe dich gar nicht bemerkt, oder das Licht anlassen, weil Beleuchtung in einer solchen Toilettensituation ja schon praktisch ist.
Bitte antworte du. Mir fehlt die Kraft für diese Frage.
Wieso? Das ist doch, ja, raus, wenn du meinst, da sitzt einer und hat gerade ein Problem, machst du halt das Licht an. Was soll?
Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Du musst ihm ja noch nicht. Außerdem, du musst ihm ja nicht mal in die Augen sehen.
Also, ich mach mal Licht an, ne? Dann kann er die nächsten 3 Wochen nicht befreit kacken. Das kannst du, ja, das ist, aber das ist sowieso so, Toilette ist ja super. Ich bin ja seit ein paar Jahren, bin ich ja Camper, nicht? Und da gibt's dann die Toilettenanlagen, da sind ja dann immer gleich irgendwie 3, 4, 5, gibt auch teilweise welche, sind 8 oder 10, so Kloboxen nebeneinander. Und ich bin da relativ schmerzfrei, was so Toilettengeräusche angeht und sowas. Der Geruch, den finde ich nicht ganz so geil, aber das geht mit FFP2-Maske wirklich ganz, ganz hervorragend. Also ich habe so gefühlt, 70% der Fäkalgerüche werden einfach rausgefiltert
damit. Ja, das ist super.
Total geil. Aber es gibt halt echt Leute, die haben ganz, ganz große Probleme, in einer nicht ruhigen Umgebung zu kacken, habe ich das Gefühl. Das ist immer ganz lustig. Dann sitzt du da so, kackst vor dich hin und dann kommt einer auf das Klo daneben und verhält sich irgendwie bizarr leise. Weißt du so, der ist so leise, dass da weniger als eine Person auf dem Klo neben dir sitzt. Das ist schon sehr lustig. Ja, das ist, kann man ganz schöne Sozialstudien auch machen auf dem wie heißt das, Klo, nicht Klo, sondern Waschhaus. Sanitäre Anlagen. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Mir geht's super. Ich hatte immer noch kein Corona.
Geil.
Und ich bin gespannt, ob die Vrindheit jetzt wirklich tot ist. Also ob wir quasi die nächste Sendung aus der Gruft aufnehmen. Oder.
Aber dann auch mit solchen Stimmen.
Natürlich.
Genau. Nicht nur Grabesstimme, sondern auch immer direkt so ein bisschen fadend. Uns geht's gut. Ja. Ich hatte auch nur einmal Covid und bin auch ganz froh, dass es mich noch kein zweites Mal erwischt hat. Ja, ansonsten geht's mir gut. Achso, ich muss
ja
jetzt
gut,
das Outro
dann
spielen.
Kann man
jetzt, ne? Ja,
tschüss sagen.
Ja, tschüss, Alexandra.
Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal.